Du, Andi,
Ja, Thorsten.
kann es sein, dass wir beim letzten Mal den Eröffnungsgag nicht erklärt haben?
Oh, das ist gut möglich. Ich meine, der war so lustig, das sollten wir vielleicht jetzt erklären.
Ja, allerdings haben die Leute bestimmt vergessen, was der Eröffnungsgag beim letzten Mal war, weil sie ihn auch nicht verstanden haben, weshalb wir ihn am besten an dieser Stelle nochmal einspielen. Wir reisen also kurz in die Vergangenheit. Blüm, 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 blüm.
Hello, Reception.
Hallo, ich wollte Zimmer 330 eigentlich anrufen.
Okay, I'll connect you.
Thank you, bye.
Blim, 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 blim. So, jetzt habt ihr ihn immer noch nicht verstanden, aber ihr habt euch jetzt vielleicht erinnert. Der Hintergrund war, dass wir letzte Woche in Berlin im Hotel zwei getrennte Räume hatten, die allerdings durch eine Verbindungstür verbunden waren,
Verbunden
wie
waren, wie
Verbindungstüren
Verbindungstüren das
das
so üblicherweise zu
so
tun
tun.
pflegen.
Und der Andi wollte mir einen ganz lustigen Streich spielen.
Nee, das ist so auch nicht richtig. Ich wollte eigentlich nur mit dir telefonieren, um zu fragen, wann wir denn endlich zum Brandenburger Tor losgehen.
Ja, und okay, sagen wir es umgekehrt. Dann habe ich dir einen lustigen Streich gespielt, indem
Allerdings.
ich das Telefon als ja, Reception hier, hello, beantwortet habe. Und der Andi gedacht hat, er habe tatsächlich die Rezeption angerufen, war auch etwas irritiert in dem ersten Moment. So nach dem Motto, ja, ich wollte eigentlich mit dem Raum sprechen. Danke, tschüss.
Ja, ich habe vor allem gedacht, weil es so lange geklingelt hat und ich habe den Fernseher nebenbei noch laufen gehabt und die Verbindungstür oder insgesamt die Räume sind anscheinend ganz gut isoliert,
Ja.
sodass ich auch einfach nicht gehört habe, dass es überhaupt bei euch klingelt und dann irgendwie nach fünfmal Klingeln ging dann irgendwer dran, den ich auch nicht gut verstanden habe und dann warst du das. Du kleiner Scherzkeks.
Ich musste ja auch erstmal vom Bett aufstehen. Du hast mich ja gestört in meiner Chillax-Phase, verstehst du?
Ja, dann trotz dieser großen Anstrengung noch so einen Gag rauszuhauen, das ist schon,
Wahnsinn. Habe
ich
ich
sag
den Andi
mal.
gefoppt, hat er gedacht. Er hat mit der Rezeption
Ja.
gesprochen. Und er kam dann auch ganz entgeistert ins andere Zimmer. So, hör mal, können wir hier nicht miteinander telefonieren? Ich habe das gerade versucht, aber dann bin ich bei der Rezeption gelandet. Großes Gelächter bei Aline und mir, die im anderen Zimmer waren.
Ihr beiden Schlingel.
Ja, hihi. So, also Gags werden immer besonders gut. Das weiß man ja, wenn man sie erklärt. Das haben wir hiermit getan. Und jetzt haben wir eigentlich, glaube ich, auch hier die absolut richtige Grundstimmung, die wir für die heutige Folge von Gebrabbel Rot-Weiß benötigen.
Aber Thorsten, du hast
Ja.
doch unsere Zuhörer noch gar nicht begrüßt auf deine unnachahmliche Art und Weise. Wolltest du das vielleicht noch nachholen?
Nee, ich wollte eigentlich den Vorspann einspielen, Andi.
Ach stimmt, wir sind ja noch da. Ja gut, dann
Oh Mann,
macht's ab.
das geht hier los wie die Leistungen der Fortuna in den ersten Halbzeiten der
Etwas
letzten
konfus, ja.
10
Also,
Spiele.
Fadi, macht's ab, Thorsten.
Mats ab.
Herzlich willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß, ein Fortuna Düsseldorf Podcast. Für euch heute am Mikrofon Thorsten und Andi.
Hallo, liebe Leute von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen. Hier bin ich wieder, euer guter alter Thorsten. Und mit mir bei dieser schon zu diesem Zeitpunkt äußerst verpeilten Ausgabe von Gebrabbel Rot-Weiß ist niemand Geringeres als...
Zum 24. Mal der Andi. Auch ich grüße euch alle zu dieser neuen Folge eures Lieblingspodcasts rund um die Fortuna aus Düsseldorf. Ja, du hast es gerade schon angedeutet. Wir sind so verpeilt wie die Mannschaft mindestens mal über weite Teile des gestrigen Spieles. Das hält uns natürlich nicht davon ab, trotzdem darüber zu berichten und über tausend andere Dinge, die rund um dieses Spiel dann auch noch passiert sind. Und ja, am besten legen wir einfach direkt los. Der Plan ist picke-packe voll.
Ja, es wäre manchmal doch echt schön, wenn man ehrlich ist, wenn man nur über die guten Spiele berichten könnte. Und bei den schlechten Spielen sagt, naja, kommt, ihr habt's doch selbst gesehen, ey. Wir sehen uns beim nächsten, wir hören uns beim nächsten Spiel.
Ja, ich habe auch, als ich heute Vormittag nochmal, zumindest im Schnelldurchlauf, das Spiel mir angesehen habe, habe ich auch gedacht, Ja, ich sag mal, da brauchen wir jetzt auch nicht viel drüber reden heute, aber ein paar Minuten werden es ja doch werden, ne?
Das ist sehr löblich, dass du das getan hast. Ich habe das emotional nicht hingekriegt. Solche Spiele foppen mich unfassbar. Ich bin da wirklich wie die Trainer, die immer behaupten, dass sie schlecht verlieren können. Ich kann das bei diesen Spielen auch. Ich zeige das nicht immer so sehr nach außen hin. Ich kann das dann nicht immer so loswerden. Der Andi wird das im Stadion meistens immer sehr direkt los, diese Gefühlswelt. Aber ich kann mir so ein Spiel hinterher nicht nochmal angucken. Das macht mich wahnsinnig. Und darum habe ich auch, also original nichts bei Sky mir nochmal angeschaut. Das heißt, da wirst du mir ein bisschen mit den Eindrücken helfen müssen. Ich habe allerdings Zusammenfassung geguckt. Also ich sage mal, die wichtigen Szenen, da bin ich im Bilde und habe wie immer auch ganz, ganz viel Meinung dazu. Also das sollten wir später hinbekommen. Aber du hast es gerade angedeutet oder nicht nur angedeutet, sondern tatsächlich auch ausgesprochen. Die Sendung ist voll auch mit anderen Themen. Und wir beginnen mal mit dem ersten Thema. Jauer.
Heißen die Jalla oder Jaila?
Oder Jaila eher, ich glaube.
Jaila würde ich jetzt.
Aber
Walla, die heißen Jaila.
ich küsse deine Augen für diese Korrektur, danke.
Danke, Herr Bibi.
Jaila ist neuer Fortuna für alle Sponsor, wobei wir ja auf der Mitgliederhauptversammlung, Jahreshauptversammlung gelernt haben, dass es diese Kategorien eigentlich zukünftig in dem Sinne gar nicht mehr geben wird. Ne? Alle sind alles. Das sollte der
Genau,
neue Slogan.
alle zahlen für alles mit. Das ist so ein kommunistischer Grundgedanke, den wir jetzt bei Vorwärts Fortuna eingeführt haben.
Ja, also, aber ich sag mal, das Fortuna für alle Konzept, auch wenn das vielleicht für das ungeübte Ohr klingt wie ein kommunistisch-sozialistisch angehauchtes System, ist natürlich streng kapitalistisch auch durchkalkuliert. Also sollte natürlich jedem klar sein. Jetzt habe ich in diesem kurzen Stream of Consciousness tatsächlich den eigentlichen Faden
Wir
aber
waren bei
verloren.
Jaila
Nein,
als
nein, nein,
neuem
ja,
Sponsor.
das ist schon klar, aber ich
Achso.
wollte da noch ein ganz, ganz, ganz tolles Bonmot raushauen,
Oh,
was ich,
schade, dass wir das
ja,
niemals das Licht der Öffentlichkeit erblicken
das
wird.
ist das äußerst bitter. Dann müssen wir
Vielleicht
über
lösen wir es
Jaila
nächste
sprechen.
Folge auf.
Genau. Dann müssen wir über Jaila ganz kurz sprechen. Ach so, ja, genau. Ich wollte darauf hinaus, das ist ja alles für alle. Also, dass im Prinzip diese Kategorien es zukünftig nicht mehr richtig geben soll. Aber ja, Jaila ist jetzt also der lange erwartete, lange erhoffte dritte Sponsor. Im Prinzip, der die Provinzial ersetzt und wohl auch einen ähnlichen Betrag mit reinbringt, sodass also dieser vermeintliche Fehlbetrag, der für diese Saison diesbezüglich vorgelegen hätte, damit also ausgeglichen ist. Das Problem besteht dann nicht mehr. Ist ein Unternehmen, Molkerei und ich glaube Fleischprodukte, wie der Name es schon sagt, mit türkischem Ursprung. Also ich glaube tatsächlich, dass sie Eihahn vertreiben und
Ja,
ja.
die haben noch eine Submarke, Ergülü, glaube ich, heißen die. Das könntest du
Okay.
beim Edeka mal gesehen haben. Die machen so diese ganzen Pasten, so Senfronig-Paste
Ah.
und Aioli und sowas alles. Das gibt's von denen und die waren wohl auch diejenigen, die Sucuk, diese scharfe
Ja.
Gewürz-Knoblauchwurst in Deutschland auf den Markt gebracht haben oder zumindest aufs Tablett, aufs Essenstablett.
Also, um es im Seinfeld-Sprech zu sagen, Import-Export. Aber ja, beheimatet in Krefeld. Und dadurch waren sie uns auch ein Begriff, übrigens auch gestern im Stadion schon sehr präsent und auf den Pressekonferenzen, ne, wenn man darauf geachtet hat. Also es
Genau.
gab schon größere Jaila-Werbebanden, auch mit irgendeinem Spruch und sowas. Also das ging schnell, aber das soll ja auch dann so sein, wenn man das professionell macht. Uns bekannt aus dem Jahr 2000 vom sogenannten Jaila Cup. Da weiß ich noch, da kannten wir uns noch relativ frisch, aber waren gemeinsam dort. Und die erste Frage, die ich stellen muss, das fand nämlich in der Grotenburg statt. Wieso durftest du denn da überhaupt rein, Andi?
Ja, das thematisieren wir wann anders, Thorsten.
Ist eine
Also
schöne
ich ja,
Geschichte,
es
ne?
ist eine sehr,
Aber
sehr schöne
die
Geschichte.
müssen wir uns aufhauen.
Ich
Ja,
habe sie tatsächlich auch, sie ist in meiner Podcast-Planung, sie ist in meinem Kalender eingetragen, ohne Scheiß,
ja.
weil ich
Fürs erste
es.
Spiel in Uerdingen, also in 15 Jahren.
Nee, sie ist terminlich da eingetragen, wo sich das Vorkommnis jährt wiederum. Ich weiß nicht, bei welchem der Spieler sein wird, aber es steht tatsächlich dick in meinem Kalender, Podcast Geschichte erzählen. Deswegen möchten wir
Okay,
da einfach
dann
die Leute
teasern
noch
wir
ein bisschen,
nur, dass
genau,
der
es wird
Andi,
eine
sagen wir mal,
unglaubliche Geschichte
dass
geben.
der Andi, sagen wir mal, in der Grotenburg nicht die willkommenste Person zu dieser Zeit in seinem Leben, aber auch in der Zeit des Lebens des KFC Uerdingen gewesen ist. So, das also muss reichen.
Also nicht als der den Grotifanten weggetreten hat.
Das nein, möchte ich. Das war Carsten Nulle, das wissen wir doch alle. Aber damals fand am 22. und 23. Juli oder Juli, wie die cool People sagen.
Juli.
Im Jahr 2000 fand der sogenannte Jaila Cup in der Grotenburg statt. Also ein internationales Fußballturnier. Und wir beide sind damals dahin gefahren.
Ja, da hatten wir ähnlich wenig zu tun wie heute anscheinend.
Naja, Jahr 2000.
War nach Abi-Zeit.
Das war direkt nach dem Abi in dem Sommer. Das heißt, genau. Da hatten wir beide definitiv viel Zeit, weil der Zivildienst noch nicht begonnen hatte. Wir waren beide beim Zivildienst.
Hast du nicht gedient, Thorsten?
Ja, du auch nicht, Andi.
Ja, aber ich wollte das nur mal rausstellen.
Ja.
So martialisch, wie du die sonst gibst.
Ja, genau. Dafür bin ich bekannt. Naja, und es fand also dieses Vorbereitungsturnier in Uerdingen statt mit, ich nenne dir jetzt mal das Portfolio an Vereinen, was damals teilgenommen hat. Also natürlich Fortuna Düsseldorf und der KFC Uerdingen. Und ich steigere mich jetzt mal von heutiger Ligenzugehörigkeit und national, international in der Bedeutsamkeit, ja? Also, weiterer Verein, Alemannia Aachen, gerade äußerst positiv aufgefallen durch ein Statement zu den aktuellen Demonstrationen. Ne?
Habe ich nicht wahrgenommen.
Oh, hast du nicht wahrgenommen? Die Aachener haben das alles so relativiert und sie haben im Prinzip den Tim Walter gemacht und sie wollen sich ja dazu gar nicht positionieren und sonst was. Nur um dann, weil es natürlich einen gehörigen Aufschrei auch von den eigenen Fans gibt, nach dem Motto, sag mal, geht's noch? Habt ihr eigentlich gar nichts verstanden? Um am nächsten Tag dann ein Statement rauszuhauen, ja, das war etwas unglücklich, das hatten wir so gar nicht gemeint, etc. Naja.
Wir sind da missverstanden worden in der Formulierung.
Ja, das ist Übersetzungsfehler.
Naja. Aus dem Öcherblatt.
Genau, aber reden wir nicht über Viertligisten, das war also ein der Liga entsprechendes Statement, was die Alemannia da von sich gegeben hat, ein viertklassiges Statement. Wir steigern uns beim Teilnehmerfeld des Jaila Cup Arminia Bielefeld.
Oh, ja. Immerhin, Drittligist.
Genau, und dann Panathinaikos Athen. Das wird den Freund unseres Podcasts Markus freuen, Grüße, das ist nämlich sein Herzensclub. Ja, und dann, okay, müssen wir jetzt aussuchen. Ich sag jetzt mal zuerst Trabzonspor und der Fenerbahce Istanbul.
Ja, beide ja. Direkt.
Und die Fortuna spielte in Gruppe B gegen Trabzonspor, endete das Spiel 1-1 und man gewann 5-3 im Elfmeterschießen. Dann gegen Panathinaikos verlor man 0-1 und gegen Arminia verlor man 3-0. Die waren damals aber auch Zweitligist und Fortuna Drittligist zu der Zeit. Ne?
Okay, ich weiß, dass wir da waren. Ich weiß auch, dass es da noch ein, zwei Geschichten rundherum gab. Aber ich kann mich tatsächlich an die Spiele gar nicht so richtig erinnern. Nee. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, ob es irgendwie einmal 45 Minuten oder zweimal 30 waren oder sowas. Weißt du das noch?
Nee, das weiß ich auch nicht. Ich kann dir aber sagen, Fenerbahce hat das Turnier am Ende gegen Trabzonspor im Finale gewonnen. Mhm. Also die türkischen Teams haben das ein bisschen dominiert. 2 Tage ging das Turnier. Wir waren auch an beiden Tagen da. Ich habe nämlich Eintrittskarten von beiden Tagen. Jeweils 10 Mark, 10 deutsche Mark musste man damals für den Stehplatz bezahlen. Aber, und das ist vielleicht noch die funny Story, wir haben ja gar nicht das ganze Turnier auf den Stehplätzen verbracht, gell? Denn, nee. Ich glaube, es war am zweiten Tag. Da,
wie so oft haben wir uns einfach in die VIP-Bereiche begeben, wir
ja, aber natürlich, also zufällig, und zwar, da kam uns irgendjemand auf den Stehplätzen entgegen und meinte, ey Jungs, wollt ihr unsere VIP-Karten haben?
Ja, es war wirklich total random, einfach auf einmal hatten wir 2 VIP-Karten in der Hand.
Und wir haben gesagt, ja, wir haben Hunger und Durst, also warum nicht?
Genau, sind wir unter der Tribüne in den VIP-Catering-Bereich und haben uns da ein bisschen den Bauch vollgeschlagen.
Ja, genau, amüsant. Ich kann mich nur dran erinnern, also ich kann mich an 2 Dinge da erinnern. Erstens, es war unfassbar unglamourös. Also es war wirklich scheppig, da irgendwie so gefühlt im Heizungskeller alles aufgebaut. Und zweitens, ein Schiedsrichter war dort vor Ort. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Der aß da und der lästerte echt ein bisschen über Fortuna ab, die ja nicht so super performten hier beim Cup.
Nee, habe ich keine
Erinnerung. Ja, der hat so ein bisschen blöde Witzchen gemacht.
Vielleicht auch besser so.
Irgendwie Magenberg oder so hieß der. Der war in der Bundesliga Linienrichter. Also er hat es nicht zum Hauptbundesliga-Schiedsrichter geschafft und durfte zweite Liga, glaube ich, aber Hauptpfeifen. So ein kleiner mit so fast Glatze. Oder so Stromberg-Glatze, so, ne? Und den habe ich natürlich danach immer verfolgt und natürlich aufgrund dieser Begebenheit heißt es, so, Entschuldigung.
Begebenheit.
Begebenheit. Also natürlich habe ich den seitdem nicht mehr gemocht und mich immer, wenn der Fehlentscheidung irgendwo verursacht hat, habe ich immer gesagt, ja, siehst du,
wieder
der Magenberg da mit dem Abseits. Der hat halt keine Ahnung. Schon habe ich damals schon beim Jaila Cup habe ich das schon gesehen.
Merken, ja.
Genau. Naja, also so viel vielleicht zu dieser kleinen Anekdote oder dieser kleinen Jaila Historie. Aber du hast noch Infos dazu, weil du ja Sky geguckt hast, gell? Also da war Alexander Jobst, der ein bisschen gesprochen hat.
Alex Jobst war vor dem Spiel zu Gast im Interview bei Sky. Und hat dann auch genau deswegen mit Bezug auf Jaila gesagt, das ist jetzt, ja, wie du schon meintest, der ausstehende Sponsor oder da sind wir froh, dass wir jetzt einen neuen Sponsor wieder dazu bekommen haben. Und es ging dann um Fortuna für alle generell. Wie das denn so angelaufen ist, ja, war jetzt das zweite Spiel und da sagte Jobst, ja, es hätte sich insgesamt schon auch wirtschaftlich niedergeschlagen. Die Trikotverkäufe hätten sich in etwa verdoppelt in dieser Saison bereits.
Das hat er neulich auf der Mitgliederversammlung auch angedeutet, ne? Also, dass das Merchandising sehr nach oben gegangen ist. Das war wahrscheinlich genau in dieser Zahl versteckt.
Und die Mitgliederzahl ist ja bei 29.000 auch auf einem Höchststand. Das führt er also auch mit auf diese Fortuna für alle Thematik zurück und hat er dann auch angekündigt, weil sie halt fragten, ja, drei Spiele dieses Jahr, wie sieht es denn dann demnächst aus? Er hat sich nicht auf eine genaue Zahl eingelassen, aber er hat gesagt, das zitiere ich, das ein oder andere weitere Freispiel würde dann im nächsten Jahr wohl noch dazukommen. Ich würde jetzt also mal sagen, wenn wir von dem ein oder anderen sprechen, tippe ich mal auf 5 bis 7 Freispiele im kommenden Jahr. Einfach mal so aus dem Bauch heraus.
Er hat ein Spiel oder ein viertes Spiel war schon mal über die Presse quasi bestätigt worden, ohne dass ich jetzt die genaue Quelle hervorheben kann. Also es war im Grunde schon klar, dass nächste Saison 4 Spiele stattfinden werden als Fortuna für alle. Aber gut, er lässt sich jetzt da vielleicht noch offen, dass es sogar mehr als 4 werden könnten. Schauen wir mal. Ob das gestern Werbung für Fortuna für alle war, das sei mal dahingestellt. Darüber reden wir ja dann noch mal ein bisschen später. Vorher gehen wir aber noch auf ein paar Gerüchte mal ein, würde ich sagen. Gerüchte, denn da hat Klaus Allofs in der Halbzeit bei Sky, wurde mir zugetragen von einem Dritten, den wir gut kennen, hat Klaus Allofs gesagt, dass wir, also er hat einerseits Stellung genommen, glaube ich, zum Gerücht um Joshua Quashi.
Yes, indeed.
Also wie spricht man ihn aus? Wissen wir das?
Nein, aber es ist uns doch egal, wie man ausspricht. Quashi. Ich sage immer Quashi.
Quashi. Karsher. Joshua Karsher. Ja, also Entschuldigung, das finden wir noch heraus. Und ich glaube, es ging auch um Marlon Mustafa. Oder wurde der Name konkret genannt in der Halbzeit?
Nee, der Name wurde nicht genannt. Sie haben über Karsher gesprochen.
Quashi.
Da hatte Klaus Allofs dann gesagt, es gäbe wohl eine Einigung mit dem abgebenden Verein der TSG Hoffenheim.
Transfermarkt vermeldet ja auch, dass er sich schon von seinen Kollegen verabschiedet habe.
Genau, und deine These ist ja, es fehlt der ausstehende Medizincheck dann zu Beginn der kommenden Woche voraussichtlich.
Morgen.
Und dann sollte dieser Transfer dann bis Mittwochabend wohl eingetütet sein. Mittwoch ist Ente, ne?
Ja. Ich tippe mal, morgen wird es verkündet, nachdem wahrscheinlich morgen der Medizincheck beim Ulf gut gelaufen ist. Was wir zu ihm sagen können, aktuell eben ja in der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim, aktiv, 1,96, also richtig großer, langer, 19 Jahre junger Innenverteidiger, so wie ich das sehe, auch mehr oder weniger auf die Position festgelegt. Also jetzt nicht die eierlegende Wollmilchsau für alle Positionen in der Defensive, die man gerne so ohne ganz leicht gefunden hätte. Ja, großes Talent, kommt aus Duisburg. Ist da geboren, dann unter anderem seine ersten, sag ich mal, professionelleren Schritte bei der TSG, auch bei der TSG Hoffenheim, aber bei Rot-Weiß Essen gemacht. Also da hat er eine gewisse Historie. Und er war auch bei uns im NLZ für eine Saison, wenn ich das richtig sehe, 1920. Das heißt also im Klartext, 2021. Das heißt also im Klartext, der Spieler ist, 1920. Mein Gott.
Ist auch schwierig zu lesen, die Tabelle bei Transfermarkt.
Ja, ich habe es ohne Tabelle gemacht. Das ist immer der Fehler. Ich spreche freier einfach, wenn ich nicht immer auf diesen ganzen Kram gucken muss. Das hemmt mich immer im Redefluss.
In deinem hedonistischen Redefluss.
In meinem hedonistischen Redensfluss. So, in meinem hedonistischen Lebensstil trinke ich jetzt einen Schluck Wasser. Weil ich lebe wie Gott in Frankreich. Ratzler. Lecker. Das heißt, der Spieler ist kein Unbekannter in Düsseldorf. Das war sicherlich, könnte ich mir vorstellen, so ein ausschlaggebender Punkt, weil so ein Spieler musst du dann in dem Sinne nicht scouten, wenn du ein Jahr bei dir gehabt hast. Du hast die Trainer im eigenen Haus und kannst dich einfach mit denen unterhalten. Was war dein Eindruck? Was denkst du? Wurde damals wohl, so wie es sieht, nach einer langen Verletzung weggeschickt, weil man es ihm nicht zugetraut hat, die entsprechenden Schritte zu machen, und ist eben deshalb dann nach Rot-Weiß Essen oder zu Rot-Weiß Essen gegangen, hat dann aber eben jetzt bei der TSG Hoffenheim zuletzt in der zweiten Mannschaft gespielt, hat auch einen Bundesliga-Einsatz mal in der ersten gehabt, also hat sich wohl offenkundig entwickelt. Was ich sagen muss, logischerweise, ich kenne ihn jetzt nicht, ich kann ihn nicht einschätzen. Was man aber mal vermuten kann, wenn der Spieler ausgeliehen wird, 19 Jahre jung, also Soforthilfe, ist schwierig vermutlich. Schwierig, ja. Also ich würde es mir wünschen, aber ich denke, die Erwartungshaltung kann das jetzt nicht sein bei einem 19-Jährigen. Ich gehe mal davon aus, dass wir ihn auch jetzt nicht nur bis Sommer ausleihen. Das würde aus meiner Sicht sonst bei einem 19-Jährigen überhaupt keinen Sinn ergeben. Vielleicht haben wir aber auch eine Kaufoption sowieso. Muss man mal abwarten. Ja, wir brauchen allerdings mehr Personal in der Innenverteidigung. Das ist natürlich ein Fakt. Ich denke, also gestern hatten wir, außer jetzt King Manu, hatten wir ja keinen weiteren Innenverteidiger mehr im Kader, beziehungsweise auf der Bank gestern. Dass das schon Sinn ergeben kann. Wenn das jetzt allerdings unsere Defensivverstärkung ist, dann bin ich immer noch besorgt, was die defensiven Außenbahnen betrifft. Ne? Das,
ja, auf jeden Fall.
Ich denke, aber da wird natürlich niemand jetzt irgendwie eine überzeugende Erwartungshaltung bei ihm haben. Ist jetzt kein Transfer, weil er vermutlich auch finanziell jetzt nicht die Welt kosten wird, gegen den man ernsthaft sein kann, aber es ist natürlich jetzt auch nichts, was die Leute elektrisiert. Das ist irgendwie auch klar. Ne? Also schauen wir mal, ob da noch was passiert. Das Gleiche gilt ja für Marlon Mustafa, ist halt gerade so das Gerücht. Da das jetzt nun wirklich nicht fix ist, will ich nicht auf den Spieler genau eingehen. Ist halt ein Spieler, Mittelstürmer, der aber auch links oder rechts Außenbahn. Österreicher, der im Moment bei Como in der Serie B in Italien spielt, hat ein paar Bundesliga-Einsätze, Minuten mal bei Mainz 05 gehabt. Da war er auch erst im Jugendbereich und dann in der ersten Mannschaft und ist von da aber dann nach Österreich gegangen und eben von dort nach Como. Ich kann ihn nicht einschätzen. Von daher warten wir aber auch erstmal ab. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Gerücht. Von daher bringt es jetzt, glaube ich, nicht so viel in den Spieler reinzureden. Was ich aber einschätzen kann, ist, es wurde halt ja natürlich groß angekündigt, wir werden diesen Winter unbedingt was tun, und das haben wir natürlich auch schon, aber wie wir ja vor zwei Wochen eigentlich herausgestellt haben, das Kadersaldo ist bisher nicht besser geworden, und aktuell durch die vielen Verletzten fällt uns das auch tatsächlich wirklich auf die Füße. Ich bin schon, das muss ich sagen, ein bisschen enttäuscht, dass wir es nicht geschafft haben, jetzt für diese wichtigen St. Pauli-Spiele neuer Spieler zu präsentieren. Also selbst wenn morgen ein neuer Spieler präsentiert wird, dann ist er natürlich 0,0 integriert.
Naja, maximal eine Option für die Bank.
Ja, also wenn überhaupt, genau. Und das ist, finde ich, dann schon etwas enttäuschend. Also klar, dass du jetzt nicht jeden Spieler fürs Trainingslager gleich dabei hast. Und ich weiß natürlich auch, wir sind immer Opfer der Gegebenheiten bei der Fortuna. Wenn du nicht mit den großen Geldscheinen wedeln kannst, dann ist es halt einfach so, dass du die Spieler nicht sofort verpflichtest. Aber nehmen wir doch jetzt mal den Spieler Kwashi nur als Beispiel. Wäre es so unmöglich gewesen, den schon vor 2 Wochen zu verpflichten? Hat er so viele Angebote links und rechts? Ist er bei allen Vereinen im Gespräch, so dass man den langen Atem braucht, damit der Spieler sich dann endlich für einen entscheidet? Ich meine, wir wissen es nicht, aber von außen, man weiß es nicht. Warum?
Ja, keine Ahnung, vielleicht war ja auch irgendwie die B- oder C-Lösung und A und B haben sich dann jetzt irgendwie nochmal zerschlagen und ist was anderes dazwischen gekommen und sowas und dann nimmt man ihn halt. Das ist halt super schwierig zu sagen. Ne? Und ja, wir kriegen ja immer wieder die Diskussion mit zum Thema, ja, kleiner Kader, was macht eigentlich Klaus Allofs? Der ist ja so doof. Man darf halt echt nicht vergessen, dass allein gestern Siebert, Oberdorf, Zimmermann, Sobotka und Appelkamp gefehlt haben.
Ja, und das sind alles keine Spieler, die man als verletzungsanfällig bezeichnen würde. Sobotka diese Saison vielleicht ein bisschen, aber ansonsten, ne? Also das sind jetzt nicht Ausfälle, mit denen man rechnen musste. Klar, du hast immer Ausfälle, ne? Du wirst selten, wie übrigens gestern der FC St. Pauli, der nur auf seine 2 Asien-Cup-Spieler verzichten musste und auch am Dienstag muss mit Irvine und Metcalf. Die haben halt einfach mal das Glück, dass gerade all ihre Spieler zur Verfügung stehen. Sag mal, durch die Blume hat Thun ja auch gesagt, ja, es wäre halt auch mal schön, wenn das so bei uns wäre, so auf der Pressekonferenz sinngemäß. Und wir sind halt diesen Gamble eingegangen und übrigens, es ist auch jetzt, solche Dinge sind kein Alleingang unseres sportlichen Vorstands. Also natürlich, wie in jedem guten Unternehmen, sitzen die Leute da am Tisch und sagen, was machen wir? Wollen wir Spieler wie Jollis und Johannesson gerne haben? Dann können wir halt statt 25 nur 23 Spieler im Kader haben vielleicht. Oder sagen wir, okay, wir holen uns 30 Spieler, aber in den Leistungsspitzen fehlt es dann. Und dann spielen wir halt auf Platz 12 oder 13. Also ja, ist halt so. Ich finde, das wird sehr häufig in den Aufschreien nicht so zu Ende gedacht. Was würde das denn bedeuten? Wo käme denn das Geld für all diese zusätzlichen Spieler her? Und wenn wir vermeintlich teurere Spieler nicht hätten, und ja, teure Spieler wie Ginczek oder aktuell Felix Klaus, die können auch mal keine Form haben, das ist nun mal einfach so, dann hätten wir womöglich einen günstigen, also das ist halt so alles so theoretisch, hätten wir dann wirklich einen besseren, günstigeren Spieler auf der Position, der automatisch mehr Leistung bringt? Ja. Ich weiß es nicht. Es ist aber auch klar, wir müssen hier niemanden auf den Podest stellen, weder Klaus Allofs, ne? Also wenn einem das eben vor die Füße fällt und er der Verantwortliche ist, ja, dann muss man sagen, war natürlich am Ende vielleicht nicht der richtige Plan, wenn es so kommt, weil zumindest aktuell sehen wir ja ganz klar, dass dieses Problem da vorliegt, dass wir eben, ja, durch die mangelnde Breite im Kader eben dann auch auf gewisse Formschwächen oder so sehr schlecht reagieren können. Ne? Also ja. Ich greife jetzt schon so viel vorweg, aber wenn wir jetzt...
Naja, aber es ist ja...
Wenn wir jetzt, sagen wir mal...
Ja, leider zieht es sich ja durch. Ne? Das ist jetzt nichts, wo wir sagen, ja, das ist irgendwie ein einmaliges Thema, was in diesem Spiel passiert ist. Und ja, die Stimmen sind ja da. Und auch wir sind ja nicht, wie du schon sagtest, nicht der Meinung, dass das alles perfekt ist, was da gemacht wird. Es ist halt, aber ja.
Es ist halt auch Design, kein Dilettantismus. Ne? Es ist genau. Halt auch kein Dilettantismus. Ne? Und natürlich darf man alles kritisch beurteilen. Das gilt übrigens im umgekehrten Sinne auch für den Trainer. Ne? Ich finde, man muss jetzt auch Daniel Thun nicht auf den Podest stellen. Man kann auch den Trainer fragen, warum wir das halt jetzt seit Wochen nicht schaffen, diese Konzentrationsmängel in der Abwehr abzustellen.
Mal weniger als 2 Tore zu kassieren.
Ne? Das heißt aber nicht, dass wir Daniel Thun deshalb als solchen in Frage stellen. Das ist natürlich kompletter Quatsch. Der Mann ist nach wie vor ein Lotto-Sechser für Fortuna, möchte ich jetzt mal sagen. Das heißt aber nicht, dass alle Entscheidungen von ihm sitzen und dass auch er alles perfekt macht. Und offenkundig kriegt er das Problem gerade nicht in den Griff und das wäre mir auch zu kurz gedacht zu sagen, das hat jetzt nur mit Verletzungen und keinem zu breiten Kader zu tun. Ne? Das hat auch mit Taktik zu tun, ne? Das hat auch mit Matchplan zu tun und ja, das funktioniert.
Warum halt nicht mal die taktische Umstellung? Ich meine, wir haben hinterher wir kommen schon wieder, ne? Wir haben hinterher mit zwei Stürmern gespielt und sowas, aber gut, da kommen wir gleich dann noch zu.
Aber
ja.
Man merkt, es brennt uns schon unter den Nägeln. Wir können uns ja auch mal langsam Richtung Spiel begeben. Also genau. Was die Gerüchte betrifft, da werden wir jetzt ja in den nächsten Tagen zwangsläufig schlauer sein und vielleicht ja schon in unserer Pokal-Mittwochsausgabe diese Woche, vielleicht wissen wir da dann schon einfach mehr dazu.
Jetzt hast du gespoilert, dass wir eine Pokalausgabe machen, Thorsten. Ja, das ist so geplant.
Unfassbarer Spoiler, ne? Das haben wir, ich glaube, schon seit Wochen verkündet, dass wir sowieso in Hamburg auch sein werden beim Spiel am Dienstag und dann wahrscheinlich Dienstagabend im Hotel das Ganze aufnehmen. Aber vorher wollte ich noch gerne eingehen auf den letzten Tag, denn da fand nicht nur ein Fußballspiel statt, sondern auch eine Demonstration. Ich nenne sie liebevoll die Pro-Demo-Demo.
Ich habe erst gedacht, das wäre vielleicht ein Tippfehler in deinem Skript, was du uns dieses Mal so freundlich zur Verfügung gestellt hast. Und dachte schon, na, mal sehen, was sich dahinter verbirgt.
Pro-Demokratie-Demo, also die Pro-Demo-Demo.
Ach so, ich habe gerade, wir demonstrieren einfach, um zu demonstrieren.
Nein, wirklich, ich möchte da überhaupt nicht lästern. Ich finde die Sache großartig und ehrlicherweise wäre ich, und ja, leider konjunktiv, wäre ich gerne gestern hingegangen, aber wie du ja vielleicht weißt, ich bin gerade privat sehr, sehr beschäftigt, nicht nur wegen der ganzen Hamburg-Geschichte, sondern weil ich nächstes Wochenende auch noch ein privates Event auszurichten habe und zwischendurch will man ja auch noch arbeiten für seinen Arbeitgeber. Kurzum, ich brauchte diesen Samstag gestern wirklich, um 1000 Dinge zu erledigen, sodass ich nicht hingehen konnte. Deine Ausrede erzählst du mir gleich bestimmt noch, warum du nicht dort warst. Ich kann aber sagen, dass der Martin, unser regelmäßiger Gast vor Ort war und mir so ein bisschen berichtet hat. Man konnte ja in der Zeitung lesen, über 100.000, oder nein, nicht über, aber in der Spitze 100.000 Menschen waren auf dieser Demo, was natürlich eine großartige Sache ist.
Das größte Broilers-Konzert aller Zeiten.
Das stimmt, aber war natürlich ein großartiges Zeichen, was die Leute da gesendet haben. Und gerade weil ich selbst nicht da sein konnte, einen großen Dank wirklich an jede einzelne Person, die dort vor Ort war und da einfach mal Flagge gezeigt hat. Ich glaube, es war dringend nötig, dass wir in diesem Land mal so eine Botschaft senden. Es ist ein bisschen schade, dass die nächsten Bundestagswahlen noch so weit weg sind.
Sein könnte sich das wieder abgeäppt haben. Also der Fokus ist ja zurzeit genau richtig da, wo er sein muss, nämlich dass diese ganze rechtsextreme, faschistoide Scheiße, die da leider auf Wahlzetteln wählbar ist, nicht die richtige Wahl ist, egal ob man jetzt wem einen Denkzettel verpassen möchte oder auch nicht. Auch hier sind wir weit davon entfernt, die Bundesregierung zu bejubeln und als unfehlbar darzustellen, aber es ist doch vermutlich die bessere Lösung, als sich in Braun oder Blau da zu verewigen auf dem Wahlzettel. Ja, ich konnte persönlich.
Weil gerade der Gedanke gerade wichtig ist, dazu habe ich zwei sehr schöne Plakate gesehen auf Bildern in Social Media oder sonst wo. Zum einen den Plakatspruch fand ich sehr gut. Die AfD aus Protest wählen ist so, als wenn man Wasser aus der Toilette trinkt, weil einem das Bier nicht schmeckt. Fand ich sehr gut, finde ich sehr treffend auch. Und ich fand das sehr gut, du kennst doch bestimmt, oder ihr da draußen, liebe ZuhörerInnen, du kennst doch bestimmt die Spider-Man-Meme mit den drei Spider-Man, die Zeichentrick-Spider-Man, die aufeinander zeigen. Und die hatten dann alle ein Schild einer AfD, der andere NPD und der dritte NSDAP. Fand ich persönlich auch sehr gut. Ja, aber es war einfach, glaube ich, wichtig, das nochmal in die Köpfe der Leute zu rufen. Gerade weil ja auch Düsseldorf durch hier diesen Zahnarzt, der den Vorsitz auf dieser Konferenz hatte,
Der Zahnarzt von Volker Pispers übrigens.
Da war ja ein ganzer Rattenschwanz an Dingen dran. Da wurde ja dann
Wahnsinn, was da alles raus, ja.
Pisspass in die rechte Ecke gestellt, also wirklich so, of all people, den Kabarettist Volker Pisspass, der nun wirklich also nicht in Verdacht steht, dem rechten Lager zuzugehören, da noch in die Ecke zu stellen. Ich glaube, Möhring hieß der, Oberkassler Zahnarzt, ich kannte ihn jetzt so nicht, aber scheint ja wohl eine mittlerweile bekannte Person des rechten Segments zu sein. Und so das wurde es nicht das Düsseldorfer Forum sogar genannt, was er gegründet hat. Also das heißt irgendwie, der Name unserer schönen Stadt mit diesen Dingen in Verbindung zu bringen, ist natürlich nochmal gesondert unangenehm. Umso besser fand ich es halt, dass die Düsseldorferinnen dann gestern eben dieses Signal da geliefert haben. Ja, gute genau. Sache, tolle Sache. War dadurch gestern. Also ich habe die Stadt gemieden, die innere Stadt. Ich wohne zwar ja auch noch halbwegs zentral, aber ich kann dann so außenrum zum Stadion fahren, sodass ich nicht weiß, was verkehrstechnisch in der Stadt los war. Und weil ja natürlich auch die Messe Boot gerade ist und dann auch noch ja, Fortuna für alle, also ausverkauftes Haus war, ist natürlich die Anreise durchaus. Also wir sind früh eingereist, Martin ist zu mir gekommen und er war dann mit mir unterwegs, aber schon am Kongresscenter zeichnete sich ab, okay, das wird hier etwas voller. Und was hier auf den Parkplätzen zumindest, ich weiß nicht, wo hast du geparkt, warst du im anderen Feld oder schon?
Genau, ich war wie immer von Westen aus kommend, von der holländischen Ecke aus kommend über die Autobahn und bin dann direkt aufs erstmögliche Parkfeld, also das war dann Feld 4, ein P irgendwas Nord, also
ja.
Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Vielleicht kann ich erst erzählen, wie gut es funktioniert hat, bevor du erzählst, was bei euch los war.
Es hat nicht schlecht funktioniert, es war ein bisschen anarchisch gestern, was ich gut fand, aber womöglich auch nicht im Sinne der Veranstalter, aber okay.
Ja, bei uns war es nämlich extremst geregelt, also ich bin dann eingewiesen worden und da bei den letzten Spielen die Menschen häufig nicht dazu in der Lage waren, die mittlere Spur freizulassen, um dort dann den abfließenden Verkehr zu ermöglichen. Man parkt ja links und rechts und in der Mitte fährt man raus. Das verstehen viele Menschen nicht und parken dann entweder in der Mitte oder zu weit in der Mitte mit ihren Autos. Und deswegen gab es heute tatsächlich eine Menge Parkplatzeinweiser, die die Leute wirklich sehr, sehr explizit und rigoros in die richtige Fahrspur und auf den richtigen Parkstreifen gepackt haben, was mich natürlich nicht daran gehindert hat, trotzdem rechts vorbeizufahren und einfach in der dann nächstmöglichen Reihe ganz vorne zu stehen, um hinterher gut rauszukommen. Aber die Idee, die Leute richtig zu leiten, war bei uns dann schon gegeben.
Also das Interessante, auf der Rheinseite, von der ich immer komme, weil ich normalerweise auch auf der abreisen muss. Typischerweise nehme ich unseren Podcast-Freund Martin auch meistens mit und setze ihn zu Hause ab auf der Rückfahrt.
Du Guter.
Ja, so bin ich. Ich lebe, um zu geben. Ist immer gut, wenn man selber lachen muss danach. es war halt so, es waren kaum Ticketverkäufer da und ich parke meistens im ersten Feld. Das heißt, das Einzige, das halbwegs betoniert und strukturiert ist und wo dieses Problem mit Mitte auch nicht besteht, weil da den Leuten klar ist, dass sie da nicht stehen dürfen. Und es gab einen Anweiser, an dem die Leute aber auch vorbeigefahren sind teilweise, der mal kassiert hat beim Einfahren, auch keine Zettel rausgegeben hat, der meinte, der Drucker geht nicht, okay. Und dann waren alle Felder geöffnet, alle. Man konnte in jedes reinfahren. Die meisten waren aber voll, aber manche haben den Braten nicht getraut, weil man kann ja im Dunkeln dann nicht sehen, sind denn noch hinten Felder frei oder nicht.
Ja.
Und sind dann trotzdem schon früh in welche reingefahren, in der Hoffnung, da irgendwie noch reinzukommen. Weil früher haben die dann wieder zugemacht eigentlich hinten. Und das haben sie gar nicht. Also sie waren sie hatten viel zu wenig Personal vielleicht auch, weil viele Leute auf der Demo
alle bei
waren.
Uns standen.
Ja, oder die waren auf der Demo oder sonst was. Also im Prinzip hast du bezahlt oder nicht bei der Einfahrt.
Und hast du bezahlt, Thorsten?
Natürlich. Aber
ja, sehr gut.
Ja, also ich fand es auch sehr dreist, an den Menschen in der Schlange einfach vorbeizufahren, aber das Auto vor mir hat das genau das gemacht, was dem Typen dann auch egal war.
Anzeige ist raus.
Ja, na sicher. Und aber hinten war dann Platz, da war es dann nicht das Problem. Aber ich, also diese Anarchie wollte ich nur kurz hervorheben mit, wir lassen mal alle rein auf und versucht doch mal, ob ihr da noch reinkommt. Weil die Leute sind dann ständig, ist mal so ein Auto rechts rausgefahren nach dem Motto, da ist bestimmt noch was. Und dann musste natürlich die neue Schleife fahren. Und dadurch, dass ich keinen Zettel bekommen habe, hätte ich die neue Schleife fahren müssen. Dann hätte ich ja wieder bezahlen müssen.
Ah, okay.
Ja. Also, das wäre absurd gewesen. Naja, wollte ich nur mal so sagen. Aber
es ist ja alles gut gegangen.
Nee, natürlich.
Du konntest parken.
Und insgesamt, Fortuna für alle, man merkt es ja dann schon, wenn es ausverkauft ist, auch gestern wieder, schon hinten an der Löwenstatue Merchandise stand und auch irgendwie so ein Foodtruck Ding da. Da macht die Fortuna natürlich dann auch viel. Ich glaube, es war diesmal nicht auf halbem Wege bei den Trainingsplätzen noch ein Merchandise-Stand. Das weiß ich noch, war beim ersten Fortuna für alle Spiel.
Stimmt, das war nicht.
Nee. Das war nicht. Aber dann natürlich oben im Arena-Umlauf, da lief schon alles auf 100%. Und das führt uns natürlich zu unserer beliebten Fragezeichen. Ja, Ausrufezeichen, Rubrik.
Rubrik, Fragezeichen?
Rubrik, drei Ausrufezeichen. die Wurst der Woche.
Die Wurst der Woche.
Die erste Wurst der Woche zu Hause im Jahr 2024, die hat im Prinzip alle Checkboxen erfüllt. Ich nahm sie vom Schwenkgrill ein, der heute auch nicht wetterbedingt abgebaut war. Sie war schmackhaft, sie war in einem richtig aufgeschnittenen Brötchen serviert und einzig das Brötchen war vielleicht leicht, also es war etwas härter, was heißt, es wurde nicht eine Stunde vorher gebacken, sondern vermutlich am Morgen des Tages. Aber alles noch akzeptabel, so dass die erste Heimwurst eigentlich nichts zu beanstanden ließ und wirklich schmackhaft war. Was ja offenkundig also kein gutes Zeichen für das Spiel ist, wenn man das so interpretieren möchte. Denn also an der Wurst heute oder gestern gab es leider gar nichts auszusetzen. Umso bitterer, wenn das Spiel dann schlechter läuft. Es gab ja mal sowas wie das Wurstorakel bei uns.
Stimmt, das war früher das.
Aber das
je
Wurst,
schlechter die Wurst, desto besser das Spiel. Ja.
Und exakt das war jetzt also wieder der Fall. Die Wurst war schlecht und die Wurst war gut und das Spiel war schlecht. Also das Wurstorakel scheint weiterhin seine Vorhersagen zu tätigen. Das passte gestern auf jeden Fall da rein. War natürlich auch echt großer Andrang da hinten am Stand, aber ja, eine gute Sache.
Das kann ich so nicht bestätigen.
Ja, du warst ja auch noch
früher. Wir waren echt früh da und als Henrik und ich uns dann unsere Wurst an eben jenem Stand besorgten, sind wir einfach zu der netten Kassiererin gegangen und haben gesagt, guten Tag, folgende Würste hätten wir gern, und dann sind wir sofort dran gekommen. Es gab keinerlei relevante Wartezeiten. Und auch unsere Wurst war gut.
Also ja, das freut mich zutiefst. Und so schließe ich mit der Wertung von 4 von 5 Kartoffeln für die Wurst, die es gestern gab. So, es brannte uns die ganze Zeit unter den Nägeln. Also legen wir jetzt auch einfach mal los. Woran hattet ihr gelegen? Fortuna verliert das erste von zwei Spielen gegen den FC St. Pauli, das Ligaspiel mit 1:2, verliert es verdient. So viel kann man, glaube ich, an dieser Stelle auch schon sagen. St. Pauli hat uns da ja ein bisschen die Grenzen aufgezeigt. Würde jetzt bedeuten, dass sie uns an die Wand gespielt haben. Das haben sie nicht. Aber sie haben gezeigt, dass sie im Grunde zu keiner Phase des Spiels ernsthaft die Kontrolle darüber verloren haben. Und wir wiederum also zu keiner Phase des Spiels, obwohl wir mehr Ballbesitz hatten, uns diese Kontrolle, Spielkontrolle erarbeiten konnten, um St. Pauli ins Wanken zu bringen. Personell gab es wenig Änderungen. Tim Oberdorf ist leider kurzfristig wegen muskulärer Probleme ausgefallen. Da ist auch noch unklar, ob er wirklich am Dienstag schon wieder zur Verfügung stehen würde. Thune konnte es nicht sagen, aber war da nicht so zuversichtlich. Also das scheint schon etwas härter zu sein. Shinta Appelkamp, das hatte sich ja dann, ich glaube, nach unserem Podcast erst herausgestellt, hatte sich ja beim Warmmachen in Berlin einen Muskelfaserriss zugezogen, sodass er jetzt auch aktuell nicht zur Verfügung steht. Und so kam Nicola Gavory jetzt zu seinem Rückrundendebüt und Emmanuel Ioa rückte auf die rechte Seite, ansonsten spielte die Startelf von Berlin. Ja, zu Gavory kann man vielleicht gleich mal vorab sagen, gerechtfertigt hat er das leider gar nicht. Ich finde, dem hat man dann doch angemerkt, dass er die Vorbereitung größtenteils durch Krankheit verpasst hatte. Er und ich muss es auch so sagen jetzt noch im zweiten Spiel, ich finde, André Hoffmann ist auch nicht so richtig top in Form. Ne?
Ja, das wäre auch mein nicht ganz so Hot Take, eher so lauwarm Take gewesen, den ich jetzt angebracht hätte. Also ich fand man merkt irgendwie dann doch bei beiden, dass ihnen die Spielpraxis ein bisschen abgegangen ist. Und während Hoffmann ja schon in der Vorbereitung dann mitmischen konnte, gut, oder zumindest einigermaßen voll, Gavorin noch weniger. Und ja, das hat mir echt nicht gefallen. Also ich hätte...
Und da fehlt es halt dann auch leider an Alternativen, ne?
Ich hätte mir eigentlich Siebert gewünscht statt Hoffmann, ne? Also das, gut, ja, geht gerade nicht, ne?
Aber das ist das Problem, ne?
Gibt ja Gründe, warum Siebert den Vorzug erhalten hatte, ne?
Vor wem jetzt? Vor Hoffmann?
Ach nee, stimmt, da war noch. Nee, ja. Der Stimme hat sich ja in der Vorbereitung verletzt. Nee, ich ziehe das zurück. Ja.
Genau.
Aber er hätte bei mir den Vorzug gehalten.
Ja, aktuell muss man sagen, also Hoffmann wirkt ein bisschen unsicher, hat auch Aktien beim zweiten Gegentor drin. Und,
er hat auch nach 3 Minuten diese katastrophale Szene, wo man
auch
sich
da
denkt, was ist das denn für ein Stellungsspiel?
Ach, fahren wir doch mit der an. Das ist nämlich die erste Szene des Spiels. Genau. Erklär doch mal.
Ja, es gibt einen langen Ball von Saliakas aus der halbrechten Position. Und eigentlich hätte ich dann gedacht, okay, Hoffmann ist in der Rückwärtsbewegung mit dem Gesicht zum heranfliegenden Ball. Ja, und dann macht er irgendwie, also er verschätzt sich halt total. Er hört auf zu laufen, macht irgendwie noch einen Schritt auch wieder in die entgegengesetzte Richtung. Und hinter ihm steht dann, wer ist es denn, Hartl? Genau, steht Hartl und kann den Ball herunterpflücken, abtropfen lassen und scheitert dann an einem sehr gut reagierenden Florian Kastenmeier aus irgendwie so 10 Metern. Ja, ja, vielleicht auch 12. Aber also tatsächlich, da Ding habe ich drin gesehen. Ich habe erst gedacht, was macht denn Hoffmann da? Und dann, okay, das war so. Und gut, dass Kastenmeier da sehr schnell rauskommt, sehr gut sich groß macht und der Ball prallt ihm dann, glaube ich, so von der Brust-Schulterregion ab und geht auch nur ins Aus. Aber das war direkt eine Schrecksekunde. Das war wirklich einfach 100%, das Ding wäre komplett auf André Hoffmann gegangen. Ne?
Wenn man sich die Situation anguckt und dann vorspult, zum 2:0 muss man sagen, die Entstehung ist fast identisch. Ne? Es ist nicht die 100%, also der lange Ball kommt nicht an die gleiche Stelle. Aber auch da ist es Hoffmann und Joa, ne? Also Hartl stibitzt sich da und wir müssen es ja jetzt nicht ganz chronologisch machen, aber stibitzt sich beim 2:0 ja genau in den freien Raum zwischen Hoffmann, der wieder im Prinzip in seinen Rücken Hartl aus den Augen verliert. Und Ioa dazwischen, es ist wieder die im Prinzip Halbfeldflanke von Saliakis. Das haben sie eindeutig ausgemacht als ein Ding, das gegen Fortuna funktioniert. So, ne? Und da waren wir definitiv nicht vorbereitet drauf. Und Hoffmann hat auch nicht innerhalb des Spiels leider gelernt. So, ne? Und das macht den Fehler und das 2:0 dann später umso bitterer, ne? Dass es im Prinzip dann mehrmals so geklappt hat. Also so ein bisschen wie die Dummheit von Kempf in Berlin, der nach dem ersten Elfmeter nicht gelernt hat, dass er so nicht auch noch einen zweiten Elfmeter verschulden sollte gegen Nimic.
Ja, insgesamt hatte ich das Gefühl, dass der FC St. Pauli besser auf uns vorbereitet war, als wir auf den FC St. Pauli. Ne? Weil du konntest ja auch sehen, der Spielaufbau von St. Pauli hatte ein gewisses Schema. Ne? Es gab regelmäßig einen Ball in die Tiefe des Mittelfeldes. Dieser wurde dann sehr schnell auf die Seiten abgeklatscht. Dadurch sind unsere Innenverteidiger rausgerückt, um diesen Ball in die Tiefe irgendwie abzufangen. Und dann war in deren Rücken Platz. Und dann kamen schnelle Angriffe und Halbfeldflanken da rein. Und das haben wir auch das ganze Spiel nicht in den Griff bekommen. Also das hat uns wirklich große, große, große Schwierigkeiten bereitet.
Was mir da nicht gefallen hat, und das ist etwas, das da kann ich mich jetzt explizit auch an die erste Halbzeit in Magdeburg dran erinnern, der Torwart von St. Pauli, Vassili, hat teilweise sehr lange den Ball gehalten, so wie auch Reimann bei Magdeburg. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es Vorgabe war, aber wir sind den Torwart ganz selten nur angelaufen. Dabei ist Vassili fußballerisch gar nicht so der herausragende Keeper. Mein Gefühl war immer, den muss man unter Druck setzen, den darf man eben nicht passen lassen. Weil er das, also ich finde, er macht das, sagen wir mal so, seine Lässigkeit und seine Fähigkeiten stehen in einem Missverhältnis, aus meiner Sicht.
Ja, es gibt ja auch hinterher ein, zwei, drei Situationen, wo er den Ball nicht gut an den Mann bringen kann, wo auch mal Tanaka dazwischen spritzt oder sowas. Ne?
So, also, und das ist der Punkt. Und das haben wir aber nie gemacht. Da weiß ich eben jetzt nicht, ist es taktische Vorgabe oder haben wir es nicht umgesetzt? Denn da mehr als einmal hatte ich das Gefühl, ja, mehr Intensität, die berühmte Intensität, die Daniel Thürn immer fordert, mehr Intensität stört die im Spielaufbau, weil St. Pauli macht das ja, ne? Die spielen ja einen also gezielt lässigen Spielaufbau. Das ist natürlich auch Taktik, dass sie die Gegner locken und du musst da natürlich die richtige Balance finden, dass du so eine Pressinglinie nicht einfach überspielen kannst. St. Pauli macht das ja ähnlich, aber da ist es uns zu selten eben auch gelungen, diese Linien mal zu überspielen und wenn, wurde es natürlich auch gleich gefährlich. Siehe auch übrigens das 2-1, wobei das ist, glaube ich, nach einer Ecke, da ist eine schlechte Restverteidigung für St. Pauli. Aber anyway, das Das hat mir gefehlt. Und wenn wir über Intensität reden, dann greife ich gleich mal vorweg. Auf der Pressekonferenz sprachen sie von 132. Der Kicker spricht von 134 Kilometern, die St. Paulis Mannschaft gelaufen ist. Ja. Das sind 11 Kilometer mehr als Fortuna, die mit 123 eine Laufleistung geboten haben, die absolut in Ordnung geht. Da ist nichts dran zu kritisieren. Aber wenn natürlich der Gegner so viel da oben drauf legt und wir hoffen mal, dass sich vielleicht fürs Pokalspiel recht, insbesondere sollte das in die Verlängerung gehen. Mal gucken, wie gut die das innerhalb von so weniger Tage verkraften. Aber das steht jetzt mal auf dem anderen Blatt. Ja, dann hat mir genau diese Intensität gefehlt. Dann muss man die vielleicht auch mal matchen, ne? Denn St. Pauli hat es offenkundig ja bei uns gemacht, hat uns früh im Aufbau meistens, ja, nicht immer gestört. Also auch das war so phasenweise. Was St. Pauli halt sehr gut gemacht hat, finde ich, das Mittelfeld enorm eng zu machen. Ne? Ich mache das jetzt, ihr könnt natürlich jetzt meine Handgeste nicht sehen, wie ich mit beiden Handflächen andeute, dass das im Prinzip, also um die Mittellinie herum. Ein schmaler Korridor um die Mittellinie herum. Also sowohl unsere Abwehr, die ja tendenziell auch eher hoch steht statt tief, und St. Paulis Abwehr genauso, was dazu führte, dass das Spielgeschehen, das Spielfeld, in dem sich das Spiel abspielte, extrem eng war. Und das leider, und St. Pauli hat auch eine Sache gemacht, die andere Teams, wie zum Beispiel Paderborn, die Saison auch schon gemacht haben. Sie haben uns durchaus den Ball überlassen. Ja, das zeigen auch
60-40 zur Hälfte.
Und wir reden hier über die Mannschaft mit dem zweitmeisten Ballbesitz der Liga, St. Pauli, die aber gesagt hat, nö, ihr Düsseldorfer, macht das mal. Und weil wir wissen genau, wenn wir euch da stören und das Spielfeld so engmaschig aufziehen, dann verliert ihr den Ball und dann kommen wir in die Situation, was letztendlich dann auch der Fall war. Wir haben uns im Prinzip in diesen Maschen immer festgelaufen, haben zwar nach 10 Minuten versucht, so das Spiel so langsam zu dominieren, aber in den Kontersituationen, in den Umschaltsituationen, da wurde es dann immer gefährlich. Und das war dann auch die 15. Minute letztendlich, da ist es Gavory, der mit Afolayan, der nach innen zieht, und Thürn hat genau das auch moniert und vollkommen zurecht, auf seinen schwachen Fuß. Gavory läuft im Prinzip mit von seiner Außenverteidigerposition und grätscht ihn dann wirklich in gefährlicher Position am Strafraum. Und da weiß man vorher schon, ja, Marcel Hartl ist ein, oder auch Erik Schmid, das sind beides gefährliche Freistoßschützen. Das ist
glaube ich, ne?
Nein, Schmid ist Schwede.
Ah, okay.
Metz ist der Erste.
Metz ist der Erste, na ja. Gut. Habe ich die
Ja, und darum spricht man ihn ja auch Schmid und nicht Smith.
Ja. Ne?
Und also man weiß, man darf an der Stelle sowieso keinen Freistoß provozieren. Es war also ein dummer verursachter Freistoß. Naja, und noch dümmer war natürlich dann die Aktion für May in der Mauer, der den Ellbogen, ja,
die Mauer, die
ganz
auch
klar
dumm gestellt war.
Das, die Mauer, die komisch stand, das habe ich ja auch schon vor dem Freistoß.
Hat Klaus Allofs in der Halbzeitpause übrigens auch gesagt. Ne? Er sagte, also wir wurden auf das Tor angesprochen und auch natürlich auf die Elfmeterszene, ist es denn einer und so weiter und so fort. Und Klaus Allofs sagt aber auch direkt, ja, aber die Mauer stand auch schlecht. Und das war ja auch unser Eindruck im Stadion.
Das habe ich ja im Stadion zu dir, habe ich ja noch gesagt, die Mauer steht zu weit links, weil wir natürlich auch die beste Perspektive hatten, weil wir genau von der diagonalen Linie Mauer, Tor so in der anderen Ecke schräg saßen. Also wir konnten genau sehen, wie die Mauer quasi auf die Torecke steht und da konnten wir sagen, ja, die steht zu weit links. Und der Ball wäre womöglich ohne den, und man sieht, dass Vermeil den Ellbogen ausfährt, der Handelfmeter ist absolut gerechtfertigt. Man sieht, dass der Ball wäre vielleicht tatsächlich nämlich dann auch gefährlich aufs Tor gekommen und vielleicht hätte es auch das Tor gegeben. Also ja, ich würde da Alofs nicht widersprechen, ne? Dass das nicht ideal war und man konnte es schon vorher sehen. Ne? Das war etwas seltsam, warum das nicht so korrigiert.
Ja, Kastenmeier hat die dann noch während sie dann standen, hat er sie noch ein Stückchen wieder nach rechts geordert. Ich glaube, Engelhardt ist ja auch noch quasi neben Vermey quasi auf die ganze rechte Position gegangen.
Nein, Vermey war doch ganz außen.
Ja, aber es ist zwischendrin, ist noch einer neben ihn gegangen und ist ja, dann okay. Wieder da weggegangen und auf die Innenseite gegangen. Hm. Das konnte man beim Maueraufbau, ist mir das aufgefallen. Das ist aber auch erst, als ich jetzt in der Wiederholung nochmal gesehen habe. Sehr unglücklich alles in allem.
Und dann müssen wir noch eine Sache kritisieren, und zwar das Verhalten von Schiedsrichter Frank Willenborg. Nicht die Entscheidung. Die Entscheidung ist absolut in Ordnung, auch gerade wenn man die Bilder sieht. Aber also er pfeift diesen Handelfmeter. Der wird natürlich geprüft. Das ist natürlich mittlerweile heutzutage alles klar. Dann zeigt er an, Videobeweis, macht sich auf dem Weg zum Bildschirm, nur auf halber Stelle abzubrechen, sich umzudrehen und auf den Elfmeterpunkt zu zeigen. Also, liebe Freunde, das mag ja sein, dass das hier alles eine glasklare Entscheidung ist, aber dann darfst du auf gar keinen Fall vorher die ganze Videobeweisgeschichte und ich gehe zum Bildschirm Sache anzeigen. Wenn wir hier über Glaubwürdigkeit des VAR sprechen, dann ist das Gift für jede Form von Glaubwürdigkeit, weil doch jeder im Stadion hinterher denkt, da ist schon gerade wieder ein ganz großer Schmuh passiert.
Ja, wieso? Angeblich gab es wohl ein Kommunikationsproblem mit dem Kölner Keller. Man hätte aber, ich gebe dir vollkommen recht, das wirkt total doof. Man hätte dann tatsächlich einfach den Schein wahren sollen. Dann geht er hin, guckt sich einmal an und sagt dann, ach ja, ist ja Elfmeter, alles gut.
Ja, aber was ist das jetzt schon wieder mit Kommunikationsproblemen? Da sind so viele Leute, die da mitreden und sowas. Ich habe da kein Verständnis mehr für, wirklich nicht. Ja. Also die Sache ist doch klar, da gibt's eine glasklare Ansage. Sagt man, nee, ist klar. Ich musste eine Wiederholung sehen und da war für mich der Fall klar, dass das ein Handelfmeter ist. Da war nichts strittig dran. Warum muss da noch da großartig erzählt werden und sonst was? Frank Willenborg hat mir insgesamt als Schiri auch nicht gefallen in der Partie. Er hat jetzt zwar keine gravierenden Fehler gemacht, aber er hat aus meiner Sicht häufiger mal Zweikämpfe komisch bewertet, auch mal Ecken, Abstöße oder Einwürfe nicht richtig gefühlt gegeben. Also ja, man merkt schon, dass er kein Bundesliga-Schiri ist. Leider hätte das Spiel einen Top-Schiri verdient gehabt, was er auch nicht war. Daran hat es aber eben nicht gelegen. Ja, ganz wichtig an dieser Stelle, es war bestimmt nicht die Schuld des Schiedsrichters. Fortuna liegt also zu diesem Zeitpunkt dann 0-1 hinten. Das war dann im Prinzip die zweite gefährliche Situation, die St. Pauli herbeigeschwört hat. Wir sind uns schön festgelaufen, hatten keine richtigen Ideen, wie wir näher ans St. Pauli-Tor kommen sollen. Und St. Pauli hatte im Prinzip aus einer Bierruhe und dem Selbstverständnis eines Tabellenführers uns halt machen lassen und alles unter Kontrolle gehabt und dann fällt eben das 2-0, das ich eben schon beschrieben habe. Marcel Hartl, der nun wirklich nicht als Kopfballmonster beschrien ist, aber wenn er natürlich komplett frei steht, dann kann er diesen Ball von Saliakis dann eben reinmachen und so steht es 2-0, wieder zwei Gegentore, wieder in der ersten Halbzeit, gepennt in entscheidenden Situationen, sei es Gavory oder sei es Hoffmann, also eben die Leute, weshalb man dann eben auch sagt, dass sie leider gerade alternativlos sind, mehr oder weniger, aber das lässt natürlich auch nichts Gutes dann für Dienstag hoffen.
Ja, bei dem Tor möchte ich gerne Jollis nochmal ansprechen. Mhm. Es ist nämlich so, dass Afolayan Saliakas anspielt, also eine der wenigen Szenen, in denen Afolayan Fußball gespielt hat und nicht auf dem Boden sich gewälzt hat, vermeintlich verletzt. Das hat mich gestern extrem getriggert.
Es war ein bisschen unschön. Also das verstehe ich auch, dass sich das getriggert hat. Ich fand auch, dass er ein bisschen zu viel die Theatralik gesucht hat.
Ja, und Saliakas hat dann einfach ausreichend Zeit, um eine präzise Flanke aus dem, es ist noch nicht mal so richtig das Halbfeld, es ist so irgendwie 20, 22 Meter halb rechts versetzt und man sieht, dass Jollis ihn anläuft, aber eben, und da sind wir wieder, meine ich, beim Thema Intensität, eben nicht mit der richtigen letzten Galligkeit, dass er halt dort wirklich hinsprintet und versucht, die Flanke zu unterbinden, sondern er ja, er läuft ihn halt an. Und das ist einfach zu wenig dann auch. Also jetzt will ich gar nicht sagen, dass Jollis Schuld an diesem Tor hat. Ne?
Das ist also sicherlich
das eher in der Innenverteidigung genau. zu suchen.
Aber
es ist halt diese letzten Prozent. Und auch da, Daniel Thun hat es, ich weiß gar nicht, ob er es bei Sky oder in der Pressekonferenz gesagt hat, er sagte ja, wenn du nicht 100, bei 100% bist, sondern vielleicht nur bei 90 oder vielleicht auch nur bei 80, dann kannst du gegen einen solchen Gegner keine Bäume ausreißen. Und das ist eine der Situationen, die für mich da genau reinpasst.
Die Intensität ist das eine. Das andere ist aber auch, die Mannschaft muss eben auch darauf vorbereitet sein. St. Pauli wird es auf diese Art vermutlich versuchen, zu Toren zu kommen. Das heißt, wenn der Spieler vorbereitet ist, dann weiß der genau, Alarm, jetzt ist so eine Situation, da muss ich jetzt unbedingt hin. So, ne? Aber offenkundig wurde die Lunte da ja auch nicht gerochen. Also es hat einerseits natürlich mit Intensität zu tun. Und nochmal, die Mannschaft war jetzt nicht faul oder sowas. Ne? Wenn ihr hier leichte Antworten sucht, so, die gibt's bei der AfD, aber nicht bei uns. So, ne? weil das ist halt genauso ein populistischer Kram. Immer, ja, die haben nicht richtig gewollt und sowas. Das ist natürlich Quatsch. Und bei 123 Kilometern als Laufleistung erst recht, auch wenn der Gegner halt natürlich eine unfassbare Laufleistung, die ich so noch nie gesehen habe, tatsächlich aufs Parkett gebracht hat. Aber das ist die Mischung aus, okay, du musst eben auch das Gespür für diese Situation haben. Oh Gott, das haben die in der ersten Halbzeit am Anfang schon mal versucht. Das muss ich unbedingt verhindern, dass das nochmal passiert. Genauso muss aber die Abwehr auf dem Schirm haben. Ach, jetzt versuchen sie es schon wieder, alles klar, weiß ich Bescheid. Ja. Also zum einen kannst du ja deine Mannschaft darauf vorbereiten, aber ich erwarte auch von den Spielern natürlich, dass sie lernfähig innerhalb einer Partie sind und auch verstehen, was macht der Gegner hier gerade. Vielleicht erwarte ich da auch zu viel, ich weiß es nicht. Letztendlich hat es nicht geklappt, aber wir wollen damit ja nur herausstellen, es ist immer so eine Mischung aus ganz vielen Dingen, die zusammenkommen. Es ist nicht die eine Sache, es ist nicht nur die Tatsache, dass der Kader wenig Alternativen bietet. Es ist auch die Vorbereitung auf den Gegner in diesen Situationen. Es ist auch die Intensität in manchen Situationen, wo man noch mehr zeigen könnte, ne? Was wir auch eben mit den Torhüter gesagt haben. Eben vielleicht doch noch mal etwas mehr anlaufen. Ne? Da gucke ich dann auch mal auf Vermey, der halt in manchen Situationen gefühlt das einfach nicht gemacht hat. Wo man sagt, ja
Vermey leider heute wieder ein Rückfall in die Zeiten, bevor er aufdrehte.
Ja, mit einer Ausnahme, dem Assist zum 2-1. Ne?
Genau,
aber das war die einzig gute Szene, er verursacht ja auch den Elfmeter, also insgesamt war es natürlich trotzdem keine gute Leistung von ihm. Aber eine gute Szene gibt es dann wenigstens im Anschluss an das 2-0 noch. In der 29. Minute, das war tatsächlich richtig gut, richtig geiler Pass von Tanaka in den Lauf von Jollis. Auch lässt
schöner
auch,
Doppelpass, ja.
Also auch also wirklich auch in die Schnittstelle der Viererkette rein. Jollis ist auf links, macht auch das Richtige. Du hattest im Stadion noch gerufen, er soll da selber abziehen.
Ja,
ich glaube,
genau.
Ich sage, der Winkel war zu spitz und es wäre wahrscheinlich so eine Situation wie dann in kurz vor Schluss in Berlin gewesen, wo er, ne, also ich fand das prinzipiell richtig, ihn flach in die Mitte dann zu legen. Leider war halt einfach keiner da, aber wenn
genau,
da einer ist,
war nicht gut.
Wenn da einer ist, dann ist das 2-1. So, und dann läuft das Spiel vielleicht auch anders, ne, weil es war ja dann auch viel Kopf, ne? Also das hat man ja auch gemerkt. Fortuna hat die Schultern ein bisschen hängen gelassen, ne? Du siehst halt, ja, der Gegner hat Selbstvertrauen, der weiß, was er tut, ne? St. Pauli auch, ja, 2-0 vorne, wir müssen hier gar nicht das letzte Quäntchen reinhauen, wir kriegen das hier gerade gut kontrolliert, das stärkt ja dein Selbstvertrauen auch. Sowas bringst du nur ins Wanken durch so ein Tor. Und dann muss halt so einer sitzen, wenn du halt in so einem Spiel zurückkommen möchtest. Und das hat dann nicht geklappt. Interessant, dass Vassili, der Torwart von St. Pauli, dann bereits in der 32. Gelb wegen Zeitspiel gekriegt hat. Und zwar vollkommen zu Recht, er hat das schon vorher gemacht.
Das war nicht die erste Möglichkeit, wo man ihm hätte
Nein.
geben können.
Und es ist etwas, was ich tatsächlich immer fordere, warum machen die Schiedsrichter das nicht? Denn so viel Gespür sollte man doch als Schiedsrichter haben, was da gerade auf dem Fußballplatz abgeht. Und ich würde das immer unterbinden.
In der zweiten Minute gab es schon einen Abstoß, wo sie so, ach, machst du? Nee, mach du doch. Ach, ich weiß jetzt auch. Die haben so eine kleine Diskussionsrunde gestartet, wo ich schon dachte, das kann doch nicht sein, dass ihr in der zweiten Minute schon startet mit eurem Zeitspiel, ne?
Nein, die Idee ist natürlich, dass du den Schwung des Gegners komplett rausnimmst, ne? Weil die wahrscheinlich damit gerechnet haben. Fortuna wird richtig Dampf in den ersten Minuten machen.
Ja.
Wir gehen immer schön auf Piano in allen Aktionen. So, das ist der Hintergrund. Und das machst du natürlich weiter, wenn du dann in Führung bist. Ne? Ja. Und das fand ich tatsächlich gut vom Schiedsrichter, dass er das frühzeitig unterbunden hat. Und ich würde mir ehrlicherweise wünschen, dass Schiris das viel häufiger bei Torhütern machen. Das sagen, mein Freund, ich weiß genau, was du machst. Das ist jetzt die erste Mahnung. Gleich kommt die gelbe Karte beim nächsten Mal. Ja. So, und dann auch einfach mal so einen Keeper in der 30. Minute gelb geben, denn solche Mätzchen haben sie dann nämlich auch nicht mehr so richtig gemacht später. So, also von daher, es sollte man vielleicht öfters tun. Insgesamt muss man aber sagen, ja, das, also so wie wir das Spiel beschrieben haben in der ersten Halbzeit, so war es dann auch bis zum Pausenpfiff. Es gibt ansonsten, schafft Fortuna nicht, sich da so ernsthaft durchzukombinieren oder mal gefährlich vors Tor zu kommen. Tanaka schießt mal aus der Entfernung, aber in die Arme von Vasili, das war kein Problem. Und St. Pauli ist immer so andeutungsweise gefährlich mit so Kontern, ohne dass sie da auch zu großen Torchancen dann kommen in dieser Phase. Aber insgesamt schon eine sehr, man muss sagen, reife Leistung von Pauli in der Situation. Und von uns, die gerade die erste Halbzeit, aber naja, wir nehmen es dann vielleicht noch ein bisschen vorweg, vielleicht auch die zweite. Enttäuschend bis ernüchternd, leider. Ne? Also man hatte ja einfach gehofft, auch in dieser personellen Konstellation, dass uns da doch ein bisschen mehr gelingt. Aber ja, wenn der Gegner im Grunde gar keine Fehler macht und so souverän spielt und die eigene Mannschaft dann, ja, ich würde ein bisschen mit Tune schon mitgehen. Wir sind nie so auf dieses 100%-Level auch in der Partie reingekommen. Und das ist natürlich wichtig in so einem Spiel, dass alle da sind, dass alle wach sind. So, dass auch alle brennen. Und das war natürlich dann hier nicht so. Naja, ja. Und dann war Halbzeit. Und was ist in der Halbzeit?
In der Halbzeit gehen wir gemeinsam, fassen wir uns an den Händen.
An den virtuellen Händen.
Und gehen im Hopserlauf in Andis Büroecke.
Hey, hey.
Andis Büroecke.
Ja, Andis Büroecke. Heute gibt es ein klein bisschen mehr zu berichten, wenn auch nicht ultra viel. Oh, hast du gesagt? Ultra, habe ich gesagt.
Ultra, ultra viel. Also ultra, viel, ultra, ja. Ultra viel.
Ultra Andi über ultra viel, ja. Es gab ein paar Spruchbänder auf Seiten der Fortuna, unter anderem eins, was ich offen gestanden nicht ganz verstanden habe, ob das jetzt ein Gag war oder ob das eine ernst gemeinte Ankündigung oder Aufforderung. Wir rufen das F95 Social Media Team zum Dauerstreik auf. Tja.
Den Hintergrund verstehen wir nicht, ne? Also.
Nee, ich habe keine Ahnung. Also ist es, weil den Fans hinter dem Tor da der Content nicht gefällt, der da gemacht wird? Das gibt es nicht. Möglicherweise desaströse Arbeitsbedingungen, die wir als Fans jetzt kennen und damit anprangern? Oder ist es ein wahnsinniger Gag, dass der Admin nicht wie die GDL-Lokführer einfach streiken kann? Ich weiß es nicht. Also falls jemand von euch das weiß,
also, dann... Es gab einmal diese Woche, gab es so einen Kommentar vom Admin, also so scherzhaft nach dem Motto, was wäre denn, wenn jetzt der Admin die nächsten Tage streiken würde? Dann wäre ja quasi gar nichts mehr los. Vielleicht war es ein Bezug darauf, also ich glaube nicht, dass sie unzufrieden mit dem Admin ist. Der Admin ist super. Grüße hier.
Ja, Grüße Admin.
Admin ist super. Arbeitsbedingungen bei Fortuna, also Millionär wird er jetzt nicht werden, sagen wir es mal so.
Also ich sag mal, für ein Gag-Spruchplakat fehlte mir dann irgendwie ein kleiner lustiger Smiley, um das Ganze augenzwinkernd abzurunden. Vielleicht weiß es jemand von euch, ihr könnt uns schreiben unter kontakt@gebrabbelrotweiß.de und beim Wort weiß benutzt ihr bitte zweimal das
Esse. Zwei Esse. Esse.
Zwei Essen.
Zwei Esse-Schnitten. Oh Mann.
Genau. Also, wenn ihr da was wisst, wenn ihr da was Genaueres habt, lasst uns an eurer Weisheit teilhaben. Und dann gab es noch passend zum Holocaust-Gedenktagsspieltag ein Spruchband: Wir sind nicht schuld an dem, was war, aber verantwortlich dafür, dass es nie wieder geschieht. Verfeinert mit einer Faust, die ein Hakenkreuz zerboxt. Das hat mir natürlich sehr gut gefallen. Diese Aussage können wir, glaube ich, hier stützen.
Die kann man stützen und der ist auch nichts hinzuzufügen. Die steht genauso richtig, wie sie stehen muss.
Und dann gab es zum und nach dem 2:1 noch ein bisschen Pyrofackeln, ein bisschen Rot, ein bisschen Weiß, ein bisschen Rauch, sowohl hinterm Tor als auch rechts oben in der Kurve, wo die Bukake-Crew-Fahne hängt.
Durch ein Loch in der Stadionwand haben sie die Rauchfackel hinein.
Also, ja, ich glaube, das ist ein bisschen anders, aber
ach so, na, ist egal.
Da waren sehr viele Rauchfackeln, die gleichzeitig gezündet wurden.
Ach so, war das, ja.
Ja.
Ist ja auch egal.
Genau.
Du kannst deine Wertung, mach kurz deine Wertung, aber zu Sachen Fans wollte ich noch was sagen. Aber
für mich 3 von 5 Seenotrettungsfackeln.
Mhm, okay. Wie gesagt, den Gag haben wir ja nicht verstanden, aber ja, insgesamt Fortuna für alle, was sagst du denn zur Stimmung? Also ich fand's natürlich, also das Spiel hat es nicht hergegeben, es war kein elektrisierendes Spiel. Ich fand aber, also auch jetzt, also St. Pauli halt übliche Auswärtsdauergesang, hat mich jetzt aber auch nicht speziell vom Hocker gehauen, also es war jetzt nichts Besonderes bei Pauli,
fand ich. Und natürlich die ersten 12 Minuten.
Ja.
Hat man geschwiegen, ich weiß jetzt nicht, wie viele Fans sehen das jetzt für wie lange machen wollen und so ein bisschen.
Also nur Pauli wohlgemerkt, ne? Also
ja, genau.
Nur Pauli
und Pauli hat also auch, wenn die Fortuna dann gesungen hat, haben die Paulianer uns ausgepfiffen, was wir für Kommerzschweine sind, dass wir das alles so mitmachen, keine Ahnung. Also
nee, wir haben halt dagegen gestimmt.
Weißt du, selber St. Pauli irgendwie einen Hundenapf im Fanshop und sonst was alles. Wir haben ja damals, als wir vor ein paar Jahren bei St. Pauli waren, haben wir schon mal gesagt, das ist so ein bisschen die TSG Hoffenheim der zweiten Liga vom Gefühl her.
Die Merchandise-Maschine läuft bei St. Pauli, die läuft.
Genau, ne? Häufig mehr Schein als Sein vielleicht auch tatsächlich. Und alles in allem, genau, St. Pauli mit viel Dauergesang haben irgendwelche scheiß Fortuna-Lieder gesungen, deren Text ich nicht ganz verstanden habe, also rein akustisch nicht.
Oder verstehen wolltest.
Nee, nicht von der kognitiven Seite her.
Ja.
Von Düsseldorfer Seite aus, man merkt dann halt schon, dass halt vielleicht auch viele Leute da sind, die sonst nicht ins Stadion gehen würden.
Aber wir haben es direkt gemerkt bei uns oben in der Ecke, aber irgendwie, keine Ahnung, Schülergruppe oder was das war, also irgendwie so Jugendlichen, die aber so richtig mit Stadion sonst auch nichts zu tun haben. Das hat man dann schon gemerkt, ne? Die waren jetzt nicht klassische Supporter-Leute.
Ist ja auch in Ordnung, dass Menschen an das Thema herangeführt werden. Und ich denke,
leider nur, wenn das Spiel nicht liefert, ne? Das ist halt dann das Problem. Es war halt überhaupt keine Werbung für, bei Fortuna gehen wir jetzt mal häufiger ins Stadion. Das war natürlich schade, das war beim Lautern-Spiel natürlich ganz anders.
Ja, also das war sicherlich etwas enttäuschend, dass trotz der vollen Regge, es über weite Teile des Spieles dann sich nicht so bemerkbar gemacht hat, nachdem wir dann das 1:2 geschossen haben. Da kam natürlich dann noch ein bisschen Schwung in die Bude, aber
nee, also richtig toll fand ich die Stimmung gestern wirklich nicht dafür, dass es ausverkauft ist. Wie gesagt, auch von beiden Seiten, also St. Pauli hat mich jetzt auch nicht krass vom Hocker gehauen, was da jetzt rübergekommen wäre. Aber was ich sagen wollte, die Aufteilung hat diesmal besser geklappt. Es gab ja 2 St. Pauli-Tore und sehr wenige Leute hat man auch auf der Haupttribüne da irgendwie jubeln sehen. Also 1-2 sind aufgesprungen, aber es war nicht wie gegen Lautern, wo man das Gefühl hatte, hör mal, hier sind sau viele Lautern-Fans auch im Heimbereich irgendwie untergekommen.
Ja, das stimmt.
Ich weiß nicht, was für Maßnahmen da teilweise ergriffen wurden, ob Fortuna da auch besser drauf geachtet hat. Wenn, war unser Eindruck, das hat auf jeden Fall besser funktioniert. Also das Publikum war prinzipiell schon auf Düsseldorfer Seite. Leider hat es halt nicht so viel geboten bekommen.
Ja. Wobei es die ersten 10 Minuten der zweiten Halbzeit zumindest ein bisschen besser wurde, wenn wir jetzt nochmal uns in unseren zweiten Teil von Woran hattet ihr legen mal hineinarbeiten. Da sind wir eigentlich ganz mutig aus der Pause gekommen, fand ich. Hatten auch ein, zwei Möglichkeiten.
Eine richtig gute vor allem, ne?
Genau, eine richtig gute, die dann aber leider wegen Abseits abgepfiffen wurde.
Nein, nein.
Ach, die meinst du?
Nein, ich meine den Kopfball von De Weijs, der aus wenigen Metern dann von Vassili über die Latte gelenkt wird. Flanke von Gavory, das war natürlich in der gleichen 46. Minute. In Magdeburg haben wir halt den dann im Prinzip gemacht, die erste Chance direkt nach der Pause, und das hat uns den Schwung gebracht. Das wäre die zweite Schlüsselszene gewesen, wo man vielleicht in dieser Partie, in der wir nochmal, wir waren unterlegen und haben verdient verloren, aber es gibt immer Momente, in denen hätte es nochmal anders laufen können, und das war halt so ein Moment. Wenn der reingeht, der Kopfball, dann steht es 2-1 direkt nach der Pause, dann beginnt vielleicht auch der Kopfball St. Pauli zu rattern und wir bekommen wieder mehr Selbstvertrauen und kommen dadurch vielleicht zu mehr Szenen.
Übrigens eine der wenigen, also ist mein Take, eine der wenigen guten Flanken, die Gavory in diesem Spiel geschlagen hat.
Ja.
Ich fand, da war viel, was dann
war von der viel Seite Schnee reinkam. Drauf auf den Flanken.
Genau, da war Schnee drauf, wie man so schön sagt, auf diesen Bällen. Die konnten dann leider, selbst wenn in der Mitte dann irgendwer war, der in Richtung Ball und Köpfen hätte agieren können, war es halt dann schwierig, da richtig Druck drauf zu bekommen. Das war vielleicht auch tatsächlich noch eins der Probleme, warum das Ding in der 46. Minute eben nicht reingeht. Sie war einigermaßen scharf, die Flanke. Wenn sie vielleicht ein bisschen schärfer noch gekommen wäre, hätte auch Gavory da etwas, De Weijs, etwas mehr Druck nach unten geben können. Hätte, wäre, könnte. Wir haben leider nicht den Anschlusstreffer zu dem Moment gemacht, haben dann in der 56. Minute ein großes Glück, dass es nicht 3-0 steht, weil Saad aus rund 15 Metern frei zum Abschluss kommt, nachdem er gut in Szene gesetzt wurde von Eggestein, und Kastenmeier sich, ja, er wartet lange und kann den Ball dann
Glanzparade.
Super links am Tor vorbei klären. Das hat er wirklich ganz hervorragend gemacht. Das hätte eigentlich das, so wie es nach 3 Minuten nach dem Hoffmann-Aussetzer das 1-0 hätte sein müssen, hätte das eigentlich das 3-0 sein müssen. Also da hat er uns im Spiel gehalten.
Ja.
Aber leider endet damit dann eigentlich auch schon die gute Phase der Fortuna in diesem Spiel, oder zumindest zu Beginn dieser Halbzeit. 10 Minuten haben wir da ganz gut Druck gemacht und danach...
Ja gut, es gibt in der 60. noch das Tor, das halt knapp abseits war, ne? Also das würde ich schon noch hinzuziehen. Da ist es halt, Vermey, der Johannesson auf der rechten Seite einsetzt, der ist knapp im Abseits, ist also jetzt nicht so knapp, dass man die Linie braucht, aber schon knapp, ist jetzt nicht 2 Meter. Schritt, ne? Ja, oder einen halben, also nicht viel, aber man kann es mit bloßem Auge gut sehen. Legt zurück in die Mitte und da schiebt, ich glaube, Tanaka den Ball dann ins Netz. Hat Engelhard leider nicht gezählt, oder Engelhard. Das wäre die nächste Schlüsselszene gewesen. Also die Momente, in denen wir das Ding vielleicht hätten stärker auf unsere Seite ziehen können, die waren da. Aber, und das soll nicht darüber hinwegtäuschen, St. Pauli hat es eben immer im Griff gehabt, größtenteils so, ne? Wir haben versucht, aber St. Pauli hat immer den Schwung rausgenommen, hat eine enorm gute Ballsicherheit gehabt und hat uns letztendlich auch immer in den entscheidenden Momenten so gestört, dass wir unser Spiel nicht aufziehen konnten. Das zieht sich im Grunde auch durch die zweite Halbzeit.
Ja, zum Dank wird Johannesson dann ausgewechselt.
Szene. Also gut, ich fand, Johannesson hat kein gutes Spiel gemacht.
Das stimmt
schon. Also auch gerade für seine Verhältnisse. Das war sicherlich eins der Probleme, und wir hätten Appelkamp wirklich enorm gut benötigt in dieser Situation, vielleicht auch bei den wenigen Standards, die wir hatten. Aber wir hatten im Prinzip keinen zentralen Mittelfeldspieler mehr auf der Bank. Auch Sobotka hätte uns in dieser Partie so unfassbar gut getan, mit seiner Aggressivität da gerade auch im Mittelfeld. Und für Nimic, das hat mich ein bisschen verwundert, weil das hatten wir noch nicht so erwähnt. Wenn wir St. Pauli wirklich mal vor Probleme gestellt haben in der ersten Halbzeit, dann war es, wenn wir Nimic gut eingesetzt hatten, weil da auf der linken Seite bei St. Pauli, ich glaube, Treu ist es auf der Außenbahn, der vom Tempo her oder teilweise auch Metz vom Tempo her nicht mitgekommen ist bei ihm. Mhm. Aber er legt sich den Ball einmal zu weit ins Aus, das andere Mal kommt er ganz gut da vorbei. Ich hatte zur Pause gesagt, weil wir das gegen Lautern gemacht haben, da haben wir in der Halbzeit auf 3-5-2 umgestellt. Ich hätte das auch gemacht und damit das System von St. Pauli gespiegelt. Denn also St. Pauli spielt im 3-5-2 und der Spielaufbau war immer ein flacher Ball auf Johannes Eggestein. Das ist die berühmte Nummer 11, die uns da aufgefallen ist, der den Ball immer auf die von St. Pauli gesehen linke Seite gelegt hat, um das Spiel immer aufzubauen. Das haben wir nie unterbunden. Also Eggestein selbst war halt überhaupt nicht torgefährlich und das ist übrigens ein Manko, den ich bei St. Pauli als Mannschaft tatsächlich sehe, dass sie bei all dieser Dominanz und Überlegenheit also die richtig krasse Torgefahr geht von denen eigentlich nicht aus, ne? Also wenn du überlegst, wie sie auch auf die Siegerstraße kommen, das ist ja mehr Geschenk von uns als
es ist schon brillant gespielt.
Unglücklich, also, ne? Und beim 2-0 kommen sie halt einmal durch. Ansonsten haben sie natürlich ein paar Szenen und der Expected Goals Wert gibt auch das Spielergebnis diesmal relativ gut wieder, ne? Mit Fortuna hatte halt irgendwie knapp unter 1 und St. Pauli so 2,5. Also von da passt das schon von den Toren. Aber so die richtig krasse Torgefahr haben sie so nicht. Sodass ich sie in der Pause gerne gespiegelt hätte, weil wir ja offenkundig gesehen haben, mit unserer Formation, da sind sie total drauf eingestellt. Und auf dem 3-5-2 wären sie vielleicht nicht so sehr eingestellt gewesen. Und dann hätte ich Niemitsch mehr in die Mitte gezogen. Und da, ich habe ja eben davon gesprochen, dass Pauli so einen engen Korridor nur in der Mitte zulässt. Das bedeutet im Klartext, wenn du die Abwehrreihe überspielst und ins Sprintduell mit Niemitsch zentral schickst, dass du da richtig gefährliche Situationen herbei beschwören könntest. Ist alles Theorie, das weiß ich, aber gegen Lautern haben wir das ja auch mal gespielt. Ne? Ich hätte Gavory auf die linke Innenverteidigerposition gesetzt, das kann er spielen und St. Pauli hat keine Kopfballmonster da vorne im Sturm. Ja. Device in die Mitte und auf den Außenbahnen hätte ich dann eben Jollis und Ioa gehabt. So, das wäre aus meiner Sicht nochmal viel mehr Druck gewesen. Leider gar nicht und Niemitz dann nur immer auf Außen, da hat er dann auch nicht immer sagen wir mal die Durchsetzungsfähigkeit, ne? um steil geschickt zu werden.
Ja, und natürlich dann ist auch weil St. Pauli es natürlich auch eng gemacht hat, natürlich auch massiv Verkehr im Strafraum, ne, haben wir bei den Hereingaben, die es dann gab, die wenigen gesehen, dass dann irgendwie Pauli auch ja keine Riesenprobleme hatte, die Dinger da wegzuklären. Ne? Also,
Dann kommt halt Felix Klaus für ihn, der leider gerade echt, also man versteht, warum er seinen Stammplatz verloren hat. Er ist wirklich echt nicht in Form, ne? Also von Klaus kommt einfach mal gar nichts im Moment.
Ja, das auch da wieder der andere Klaus, nämlich Klaus Allofs, sagte auch dazu, wie gut uns ein Felix Klaus in Normalform tun würde.
Ja, also gut, da zur Halbzeit war er ja noch gar nicht drauf, oder? Aber kann man natürlich trotzdem anprangern. Aber ja, genau, Felix Klaus komplett außer Form im Moment. Das hat sich in der Vorbereitung schon angedeutet und gestern hat er eine halbe Stunde gespielt. Wie gesagt, da war nichts. Und leider muss man zumindest gestern auch sagen, also da Ferner hat mir ganz gut gefallen nach seiner Einwechslung gegen Hertha, aber gestern war er nicht zu sehen. Ne? Also von da Ferner kam gestern leider auch gar nichts. Überraschend dann noch die Einwechslung von, fand ich, Oshino in der 73. für Ioa. Vielleicht hatte das aber auch ein bisschen mit Belastungssteuerung zu tun. Ioa war ja gerade auch erst verletzt und ich denke, man möchte ihn definitiv am Dienstag zur Verfügung haben, dass man da gesagt hat, ja, für die letzte Viertelstunde bringen wir Oshino, der dann ja auch gleich ein echt fieses Laufduell hat, was er gut für sich entscheidet. Und tatsächlich, Oshino fand ich gestern vollkommen okay. Also der hat irgendwie keine dummen, schlechten Aktionen gehabt. Muss man ja auch mal machen. Wir haben ihn ja auch öfters kritisiert. Also an Oshino in der Schlussviertelstunde hat es nicht gelegen. Da hat er schon einen guten Job gemacht. Aber wir merken das schon hier bei all diesen Dingen, die wir nebenher erzählen. Richtig Torchancen gibt es da nicht. So St. Pauli hat immer mal so halbe Chancen oder so abgeblockte Schüsse. St. Pauli ist also unangenehm mehr im Strafraum in dieser Phase oder an unserem Strafraum, als es uns lieb sein könnte. Das ist auch der Grund, warum die 61% Ballbesitz zur Halbzeit sich dann nach Spielende auf 54 reduziert haben, weil St. Pauli in diesen Phasen schon auch dann den Ball einfach sehr sicher bei sich in den Reihen hält. Ne? Läuft halt einfach.
Passquote von 84%. Ich meine, wir auch 86%. Mhm. Beide auch viele gespielte Pässe. Wir haben aber knapp 100 mehr als der FC St. Pauli mit 534, Aber ja, es passiert halt mehr zwischen den Strafräumen, bis es dann tatsächlich eine schöne Situation gibt, aus der Jollis dann das 1 zu 2 machen kann. Smeet verlängert einen Ball auf Vermey, der steckt dann durch auf Jollis, der aus der eigenen Hälfte startet und dann eine ganze Menge Wiese vor sich hat, wie man das so gerne sagt im Fußballjargon. Und er lässt dann Hauke Wahl aussteigen.
Ja, schickt Wahl in die Kabine quasi. Wenn du das als Fernsehbild siehst, ne, also Wahl
Der
rutscht einmal
fliegt aus dem
kurz,
Bildschirm raus.
fliegt aus dem Bildschirm raus. Geile
Ja.
Aktion, also richtig schön.
Aber auch da der klassische Jollis-Move, ne? Mit Tempo rein,
Ja,
kurz
aber
auf den rechten Fuß gelegt,
wunderbar,
und
aber macht
dann,
er auch
ja,
perfekt. Also,
genau, und dann kann er den Ball im langen rechten Eck unterbringen. Es steht 1 zu 2. Überraschenderweise liegt Afolayan dann am Boden mal
ja,
wieder
und muss
und
dann auch
muss
ausgewechselt werden.
ausgewechselt werden. Hatte das Gott sei Dank auch in der 85. Minute. Ein Ende mit diesem Elend.
Ja, in der 87. kommt noch Jastremski für Gavory. Das hat aber im Grunde keinen Impact mehr. Und ja, es passiert auch einfach nichts mehr. Ne? Man hatte ja gehofft,
Genau.
dass jetzt in der Schlussphase irgendwie die Fortuna vielleicht doch nochmal so ein Powerplay startet. Und ja, es kommen so ein paar lange Bälle Richtung Strafraum. St. Pauli verschanzt sich da dann. Aber ja, da fehlen Ideen und Präzision im Endeffekt. So dass das Spiel, das haben wir schon gesagt, am Schluss verdient verloren geht. St. Pauli hat uns nicht an die Wand gespielt, aber hat uns eine Lehrstunde in Sachen Spielkontrolle erteilt. Und wir haben es jetzt schon gesagt und ich fasse es im Grunde ja nochmal zusammen. Wir konnten St. Paulis enorm hohe Intensität leider nicht immer matchen. Das war dann schon ein Punkt, ohne dass die Mannschaft jetzt eine enttäuschende Laufleistung geboten hätte. Aber ne, Spitzenspiel erfordert vielleicht eben auch Spitzenintensität. Ja,
Ja.
und auch eben taktisch waren wir weder darauf vorbereitet, wie St. Pauli seine Angriffe, also vielleicht waren wir es, aber die Spieler haben es nicht umgesetzt. Darum ist auch immer schwierig zu sagen, ah, wir waren nicht vorbereitet. Aber wir haben es eben nicht so umsetzen können oder so geschafft, auch während des Spiels daraus zu lernen. Und im Gegenzug hatten wir aber auch die Mittel, in dieser Partie zumindest, um St. Pauli ins Wanken zu bringen.
Ja, dadurch lassen wir so ein bisschen abreißen an der Tabelle. Ne?
Ja,
Also.
das ist jetzt schon eine blöde Situation. Ne? Ich meine, heute spielen Fürth und Kiel gegeneinander, nehmen sich also die Punkte gegenseitig weg.
Ja, der HSV gegen den KSC. Also, wenn es blöd läuft,
Ja.
gewinnt der HSV
Und dann
und
haben
von
wir
mir
sechs
aus
Punkte
gewinnt auch
Rückstand.
Kiel. Ne? Und dann haben wir 6 bzw. 7 Punkte Rückstand auf die Relegations- bzw. direkten Aufstiegsplätze.
Und was bedeutet das eigentlich für uns? Also, jetzt ist es echt Phrasenschwein, aber die Tabelle lügt natürlich nicht. Also, wenn wir jetzt gegen Kiel und St. Pauli unsere zwei Heimspiele verlieren, wie es jetzt der Fall war, dann sind wir halt gerade nicht ganz gut genug für oben. Das heißt nicht, dass diese Qualität nicht in uns schlummern würde und auch vielleicht die anderen Teams ja noch Schwäche zeigen. Aber man muss eben konstatieren, den Unterschied zwischen Platz 1 und 5 hat man gestern im Stadion gesehen. Ne? Das
Ja,
so
allerdings.
schmerzhaft das tut und so enttäuschend das auch ist. Also auch für uns, ich war wahnsinnig, bin es immer noch wahnsinnig enttäuscht, weil meine Hoffnung natürlich echt war, dass wir da so einen offenen Kampf liefern und so richtig St. Pauli mal vor ein Challenge stellen. Was aber leider irgendwie nicht der Fall war. Und das ist natürlich schon sehr ernüchternd.
Vierte Heimniederlage schon.
Ja, 4 Siege und 4 Niederlagen zu Hause. Die Heimbilanz ist auch nicht aufstiegsreif, das muss man auch ganz klar sagen. Die Mannschaft haben mal ein bisschen gesehen, lass die Düsseldorfer machen. Und dann sind wir wieder zurück bei den Defensivschlafmützigkeiten. Immer wieder. Hier in und jetzt Defensivschlafmützigkeiten.
Ja.
Jedes einzelne Spiel in diesem Jahr haben wir 2 Gegentore kassiert und zwar schon in der Vorbereitung. Das kann es einfach nicht sein und so war es auch gestern. Das müssen wir dringend abstellen. So, und ich weiß nicht, ob es vielleicht doch mal eine taktische Änderung da braucht. Personell geht halt gerade kaum, das ist halt so. Wenn Zimmermann zurückkommt, dann kann Ijoa auf links gehen. Gavory gestern. Das, ne, also in dieser Form bringt das nichts. Ne? Also, diese Saison ist bei ihm doch sehr durchwachsen. Aber wir haben halt kaum Außenverteidiger Alternativen. Das muss man leider.
Da scheint sich ja auch nichts zu tun, ja, kurzfristig.
Das ist das weitere Bittere. Ja, so dass man sagen muss, es ist nicht alles verloren, aber aktuell ist es so, dass uns ein Stückchen fehlt. Das war auch letzte Saison schon so. Ich finde immer noch, dass wir uns gegenüber letzter Saison weiterentwickelt haben. Ich hatte gehofft oder dachte, wir haben uns auch stärker weiterentwickelt. Aber vielleicht sind es eben wirklich nur die Babyschrittchen, die man macht. Ja. Daniel Thun spricht von einem Prozess. Da hat er natürlich nicht Unrecht, das ist so. Aber man kann den ja unterschiedlich interpretieren. Und ich hatte halt interpretiert, dass wir vielleicht etwas weiter sind. So,
ja, als alter Prozessmanager würde sagen, die Durchlaufzeit des Prozesses darf gerne verringert werden.
Aber wir wollen die Leute hier jetzt nicht mit Tränen und Verzweiflung entlassen.
Nein.
Es ist nahezu noch eine gesamte Halbserie zu spielen. Es können noch zigtausend Dinge passieren. Nichts ist verloren. Und lasst auch mal Vereine wie St. Pauli oder Kiel oder Fürth mal im April da oben stehen und auf einmal was zu verlieren haben. Darmstadt war die ganze letzte Saison auf Platz 1 und als es ernst wurde, kamen sie ins Schlingern und haben sich dann noch mit Ach und Krach auf Platz 2 am Ende gerettet. Das kann auch anderen so gehen und dann müssen wir halt dann auch da sein. Ja, wir haben jetzt wieder die Verfolgerrolle. Wir stehen nicht ganz oben. Das sind wir selber schuld. Das ist auch den Tatsachen geschuldet, dass uns eben wichtige Spieler über längere Zeiträume fehlen und das können wir eben nicht, oder das kann man allgemein nicht immer kompensieren, wenn Spieler wie Zimmermann, Sobotka, vielleicht auch Appelkamp oder so, Siebert, längere Zeit fehlen, ne? Für ein Spiel oder so ist das alles nicht so das Problem. Und ja, wir müssen hoffen, dass wir von Verletzungen verschont bleiben, dass wir vielleicht jetzt da im Kader noch ein bisschen nachrüsten können, dass die verletzten Spieler zurückkommen und dass wir dann auch in einer eingespielten Mannschaft mit dem nötigen Selbstvertrauen eben auch die Konstanz zeigen können, die nötig ist, wie St. Pauli sie auch zeigt, na, natürlich immer noch ohne Niederlage und so, da sind wir weit von entfernt, um oben dran zu bleiben. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, weil ich ein optimistisch-positiver Typ bin. Das solltet ihr auch nicht. Und ja, nach dem Spiel gegen den FC St. Pauli ist vor dem Spiel gegen den FC St. Pauli.
Ja, Gegnervorschau. Ich hoffe, du hast da einiges vorbereitet.
Ich habe einiges vorbereitet. Ja, der FC St. Pauli. Nein, nicht
in dieser Saison folgendermaßen.
ja, es ist ein neues Spiel am Dienstag. Das ist eine Binsenweisheit. Und gerade im Pokal ist es ist alles drin. Das ist einfach so. Lass uns auf St. Pauli mal früh in Führung gehen mit einem gelungenen Angriff. Vielleicht auch ein bisschen Justiererei. Personell werden wir kaum was ändern können, aber vielleicht ja strategisch. Dann ist da auch alles drin. Dann ist nämlich St. Pauli auf einmal unter Druck. Dann hat St. Pauli auf einmal das Problem, dass sie müssen oder sonst was. Von daher gebt die Hoffnung nicht auf. Freut euch, auch wenn wir gerade einen Dämpfer erhalten haben, auf das Pokalspiel am Dienstag. Es geht um enorm viel. Es geht um viel Prestige. Wir können in das DFB-Pokal-Halbfinale einziehen. Wir können mit 3,5 Millionen wirklich sehr viel Geld für einen Zweitligisten verdienen. Es ist im Free-TV, im ZDF zu sehen, ne? Auch für alle, die nicht da sein können. Also auch viele Leute in Deutschland, ein paar Millionen Menschen werden zugucken. Das ist ja so. Da sollte sich Fortuna von der besten Seite zeigen. Ich hoffe, wir schaffen es auch als Fans. Wir haben es eingangs schon gesagt, Andi und ich werden vor Ort im Stadion sein und euch dort dann auch noch berichten. Zuvor, wenn ihr immer noch nicht genug, zumindest von meiner Stimme habt, und in dem Fall sogar von meinem Gesicht, dann könnt ihr mich morgen könnt ihr mich hören und sehen im Padercast. Dort hat mich der liebe Kevin vom Padercast hat mich eingeladen, daran teilzunehmen. Kevin war auch in der Rasenfunkfolge letzten Dezember, in der ich zu Gast sein durfte. Und da hatten wir diesen Besuch ausgemacht. Kevin wird uns auch für die nächste Folge freundlicherweise ein bisschen was zu seinem Verein im SC Paderborn erzählen. Da kommen wir dann ein Spiel nach dem anderen. Ne? Wir machen das, wie es ein guter Trainer auch macht. Wir reden nicht über das übernächste Spiel, sondern immer über das nächste. Darum jetzt erstmal der FC St. Pauli. Naja, und auf jeden Fall morgen Abend auf Twitch TV überträgt der Padercast seine Aufzeichnungen immer live. Also der Account ist auch Padercast. Wenn ihr also dazu hören, zusehen möchtet, was ich so zu Fortuna Düsseldorf erzähle, ich soll morgen Abend so gegen 20, also morgen meine ich damit Montag, den 29. Januar, wenn ihr das also jetzt später hört, dann habt ihr es leider verpasst.
Dann könnt ihr es ja vielleicht im Nachgang nochmal gucken.
Gucken und hören. Also der Padercast ist natürlich auch als Podcast verfügbar, aber so gegen 20:30 soll es da morgen Abend losgehen. Und wie das so bei Twitch ist, es gibt ja auch immer einen Chat, da kann man ja auch mal ein paar Fragen reinhauen. Ich weiß nicht genau, wie das Konzept der Sendung funktioniert, aber wahrscheinlich könnt ihr ja auch ein paar Fragen stellen, auch an die Paderborner, aber natürlich auch an mich oder so, wenn ihr das also machen möchtet.
Wenn die unangenehmste Frage an Thorsten stellt, bekommt von mir ein paar Aufkleber.
Ja, genau. Also morgen Abend, Montag, 29.01. den Padercast einschalten oder hinterher hören, wenn ihr wissen möchtest, was ich da so zu Fortuna Düsseldorf erzähle. Da hatte ich mir natürlich auch gewünscht, mit einem Spiel hinzulaufen, was jetzt nicht so ernüchternd war wie das Spiel gegen St. Pauli. Ja, ich glaube. Ja,
da machen wir das Beste draus.
Da machen wir das Beste drauf. Und ich glaube, das war es dann auch für heute, liebe Leute. Ich sage Tschüss und bis Mittwoch.
Dem kann ich mich nur anschließen. Und wie immer, schauen wir mal, was wird.
Was wird.